Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze, live.
Es ist Sonntagabend, 19 Uhr, ein ganz besonderer Sonntag, weil heute fand tatsächlich das erste TV-Spiel der European League of Football statt, kurz ELF. Gestern hat die Liga Premiere gefeiert, heute das erste Mal auf ProSieben Max. Wir waren im Stadion, Caro war eigentlich auch eingeplant, aber es stand so lange nicht fest, ob es denn nun Zuschauer gibt oder nicht, ob wir genug Akkreditierung bekommen, ja oder nein. Deswegen ist Caro zu Hause geblieben, aber Ende Juli will sie auch mal dabei sein an dieser Stelle. Caro, schön, dass du dabei bist.
Ja, schönen guten Abend. Ich habe es mir dann natürlich vom Fernseher angeguckt und kann dazu etwas sagen.
Da sind wir sehr gespannt drauf, weil das haben wir nicht. Daniel, Max, moin, ihr beiden, wir drei waren ja im Stadion vorhin.
Live und vor Ort.
Genau, sehr, sehr spannend, sehr schöne Atmosphäre. Ich glaube, da kommen wir gleich noch zu. Aber erstmal ein sehr schöner Einstieg in die erste Saison der ELF.
Genau, ein emotionaler Tag irgendwie für uns. Seit zwei oder drei Monaten sprechen wir jetzt schon immer regelmäßig über die ELF. Ab heute ist sie greifbar gewesen für uns. Ich spoilere einmal vorweg, ich hatte echt einen schönen Nachmittag. Das lag natürlich auch an euch, aber generell auch mal wieder im Stadion zu sein, Live-Sport zu sehen, Stimmung mitzuerleben, laut Musik zu hören, bei gutem Wetter. Also es tat irgendwie gut und ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich fand, das war ein gutes Event. Max, vielleicht die erste Frage an dich. Wie hat es dir denn gefallen und was sagst du? Das kannst du wahrscheinlich am besten von uns über das sportliche Niveau.
Also erstmal muss man wirklich sagen, dass das, was da an der Hohe Luft im Viktoriastadion auf die Beine gestellt worden ist, auch in der Zeit, da haben wir ja oft drüber gesprochen, die zur Verfügung stand, war sehr beeindruckend. Also das Stadion haben sie wirklich alles rausgeholt. Ich denke mal, es waren so 1600 Leute da. Es war eine gute Stimmung. Das Wetter hat mitgespielt und das Ganze drumherum hat gut gepasst. Also man hat gemerkt, das ist das erste Spiel, aber das sah richtig gut aus. Das ganze Stadion wurde schön hergerichtet. Das Footballfeld war ein Footballfeld. Sie haben sogar die Fußballmarkierungen alle entfernt. Sowas finde ich ja immer toll, wenn es dann wirklich so ein reines Footballfeld ist, ein Stadion ist. Das hat mir, also war ich sehr beeindruckt, weil ich weiß halt auch, was es bedeutet, so einen Spieltag auf die Beine zu stellen mit allem, was dazugehört. Dazu natürlich das ganze technische Equipment für die Fernsehproduktion. Da ist ja in der Infrastruktur nichts vorhanden. Das heißt, muss auch alles mitgebracht werden, alles aufgebaut werden und angeschlossen werden. Also das war ich, wie gesagt, wirklich sehr, sehr beeindruckt, weil so einen Spieltag zu organisieren, da braucht man sehr, sehr viele Menschen und sehr viel Know-how. Und das muss halt auch alles dann irgendwie passen. Also der Aufschlag in Hamburg ist auf jeden Fall geglückt. Sportlich hat man so gemerkt, dass die Teams sich sehr vorsichtig an die ganze Sache rangetastet haben, also nicht zu aggressiv, haben sie ein bisschen abgetastet, das Ganze. Die Offense der Frankfurter war, sie hat eine gute Possession gehabt, also sie haben sehr lange den Ball in eigenen Reihen halten können, auch wenn sie jetzt das erste Field Goal verschossen haben, haben sie aber trotzdem gleich mit dem ersten Drive, glaube ich, irgendwie 7 oder 8 Minuten von der Uhr genommen. Das war schon sehr beeindruckend, also sie konnten den Ball auch ganz gut bewegen. Mir ist aufgefallen, dass die Linien gerade in der Offensive Line, aber auch in der Defensive Line in Frankfurt sehr massiv, sehr stark, sehr physisch waren. Die hatten auch einen sehr, sehr guten Push. Aber allgemein hatte ich so das Gefühl, dass Frankfurt noch sehr weit unter den Erwartungen, gerade offensiv unter den Erwartungen spielt. Da wirkte das auf mich, dass sie noch nicht so wirklich im Rhythmus sind. Ich kenne den Quarterback Jacob Sullivan auch. Der kann wesentlich mehr als das, was wir heute von ihm gesehen haben. Auch sein erster langer Pass wurde gleich abgefangen, gleich intercepted. Das war sehr ungewöhnlich für ihn, weil er eigentlich einen sehr guten tiefen Ball auch wirft. Ansonsten muss man zu den Sea Devils sagen, sind sehr, sehr gut gecoacht, sehr diszipliniert, sehr athletisch, also echt gute Athleten, gute Footballer dabei, sehr schnell. Und auch wenn sie dann, sag ich mal, an der Linie vielleicht an einigen Punkten physisch ein bisschen unterlegen gewesen sind, haben sie das einfach mit ihrer Athletik und der Technik vor allen Dingen auch weggemacht. Und das Gute war, dass kein Team jetzt wirklich davongezogen ist. Dadurch war es halt immer ein sehr knappes Spiel mit 3 Punkten hier oder mal 2 Punkten da oder auch sogar nur 1 Punkt. Und das hat dazu geführt, dass beide Teams auch sehr ruhig gespielt haben und auch nicht die Nerven verloren haben. Das ist ja auch ganz wichtig, auch wenn offensiv bei den Sea Devils am Anfang noch nicht so viel geklappt hat. gab es keinen Grund zur Panik. Und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass du sagst, okay, das Spiel ist vorbei, wenn null auf der Uhr steht. Und das haben sie dann mit dem letzten Field Goal zum Sieg dann auch eindrucksvoll bewiesen. Und es war ein schöner Sieg, ein schöner erster Sieg für die Sea Devils zu Hause in Hamburg.
Bevor wir zum TV-Erlebnis kommen, die meisten von euch haben das ja logischerweise wahrscheinlich am TV geguckt. Daniel, du warst auch vor Ort. Wie war dein Live-Erlebnis?
Das Live-Erlebnis war super. Also ich glaube, das ist ja für viele von uns seit anderthalb Jahren das erste Mal wieder Sport live im Stadion. Und ich glaube, das war einfach schon mal ein schönes Gefühl. Es ist ein wirklich sehr schönes Wetter. Ich glaube, das Wetter hat einen riesigen Einfluss auf das Spiel gehabt. Also von meinem Gefühl heraus war es am Ende so, dass man merkte schon, dass die gerade die O-Line, die D-Line von Frankfurt schon am Ende ziemlich platt war. Also ich glaube, das war schon ganz spannend, aber ich fand die Stimmung einfach sensationell. Für 1500 Leute, knapp unter 1600 haben sie im Stadion angesagt, an der hohen Luft. Das war gut gefüllt, man hatte ein gutes Gefühl von Stimmung. Am Ende, als es spannend wurde, waren die Hamburger Fans wirklich da und haben nochmal gepusht. Also wirklich einfach ein sehr, sehr schönes Stadionerlebnis. Gar nicht viel drumherum, also gar nicht viel irgendwie Action, keine Cheerleader, keine große Bespielen, es gab keine Powerparty, das kommt ja gleich wahrscheinlich von Caro, die Frage. All das gab es nicht und trotzdem war so eine Stimmung, so eine Aufbruchsstimmung da. Wir kamen da an, es war schon vor dem Stadion, stehen dann direkt an der Straße in der hohen Luft die Leute und waren einfach alle, es war so ein NFL-Football-Fan-Treffen und ich glaube, das hat die Liga geschafft, die zusammenzuholen und da eine Stimmung von, yay, wir sehen wieder, was da passiert, was. Es ist, typischerweise müssen wir jetzt noch 2-3 Monate warten, bis es wirklich spannend in der NFL wird und das war wirklich super und extrem spannend und hat uns wirklich, wirklich sehr gefreut.
Vor allem, wir haben ja immer gesprochen darüber, das Schlimmste eigentlich, was der Liga mit passieren könnte, sind klare Ergebnisse. Und jetzt war das erste TV-Spiel wirklich spannend bis zur letzten Sekunde. Das war natürlich ein Geschenk. An euch einmal auch der Aufruf, wenn ihr das Spiel gesehen habt, eine Meinung habt, eine Frage habt, wie auch immer, wir wollen hier nicht alleine bleiben, unten links auf Sprechwunsch drücken, dann könnt ihr euch hier aktiv beteiligen. Caro, wie war es denn am Fernseher? Hast du dich gut unterhalten gefühlt? Wie war die Qualität? Wir haben nichts gesehen, da musst du uns aufklären.
Ja, also erstmal kann Daniel natürlich hell sehen, weil meine erste Frage wäre gewesen, wie war es denn vor Ort? Gab es eine Powerparty? Wie war der Einlass etc.? Hast du ja gerade schon so ein bisschen was zu gesagt. Und ja, ich stelle jetzt die Frage, ob das Corona-bedingt wahrscheinlich der Fall ist, dass es keine Powerparty gab. Zum Fernsehen, ich habe gestern schon im Stream in Barcelona das Spiel gesehen und fand die Produktion schon sehr gut anzusehen. Und heute war das nochmal am Fernseher ein Tacken drauf. Also ich finde, das hat von den TV-Bildern extrem Spaß gemacht. Ich glaube auch, dass die TV-Bilder, weil sie aus meiner Sicht einfach sehr gut waren, sicherlich auch das Niveau noch ein bisschen für den Zuschauer gehoben haben. Und ja, es war gutes Wetter. Es waren Zuschauer im Stadion, da stand eine LED-Bande. Also ich glaube, da haben sie sich halt auch schon das richtige Spiel ausgesucht von Pro7 Max. Und ich glaube, da gibt es auch einige Unterschiede. Daniel hat ja auch gesagt, dass er Breslau gesehen hat und Barcelona, dass da auch riesige Unterschiede waren. Und ich habe irgendwie Bilder von Matthias Gindorf gesehen, von dem Berlin-Spiel auf Twitter. Da sind, ja, da waren die Werbebanden mit weißen PVC abgehängt und sowas. Das ist wahrscheinlich schon noch was anderes. Aber die Produktion heute, muss ich sagen, konnte man sich sehr gut angucken, war unterhaltsam und hat Spaß gemacht am Fernsehen.
Ist natürlich auch ein Pfund. Icke war vor Ort, den hat man da rumwuseln sehen, der ja auch diverse Interviews geführt hat. Ne? Björn Werner war vor Ort, den haben wir gesehen. Volker Schenk und Jan Stecker saßen gegenüber von uns. Also die waren sehr weit weg, aber die waren auch vor Ort. Ist natürlich irgendwie geil und auch anders als bei den NFL-Übertragungen, dass dann Reporter und Kommentatoren und Experten tatsächlich vor Ort sind. Ne? Kam denn was von der Atmosphäre rüber?
Ja, also die Zuschauer hat man auf jeden Fall gehört. Das war mega gut. Icke auf dem Feld ab und zu. Ich habe ja erst ab der zweiten, also dritten Quarter geguckt, hatte ein paar Interviewgäste und ja, Björn Werner war einmal da und dann, was ich ein bisschen befremdlich war, dass der, oh Gott, jetzt fällt mir gerade der Name nicht. Entschuldigung, wie heißt nochmal das Aushängeschild von Frankfurt, von Hamburg Sea Devils?
Kasim Edebali.
Genau, ich habe die Anfangsbuchstaben vertauscht. dass der an der Seitenlinie immer, wenn er nicht gespielt hat, so ein paar Faxen gemacht hat, das fand ich persönlich ein bisschen too much, zu wenig Fokussierung. Aber sonst, Icke als Field-Reporter, die beiden Reporter natürlich oben, die haben sich nur beschwert, dass Björn Werner gesagt hat, er bringt ihm Bier und Bratwurst, was nicht geschehen ist. Aber sonst haben die das Spiel natürlich auch gut kommentiert.
Wir haben schon die ersten Sprechwünsche, das ist super, ihr seid gleich dran. Ich würde noch einmal, Max, dich fragen wollen, also jetzt nochmal konkret in Richtung des Footballspiels. Das war ja immer so das größte Fragezeichen. Du hast logischerweise durch Corona ja auch lange kein Footballspiel gesehen. War es das, was du erwartet hast? Wurden deine Erwartungen unter- oder übertroffen?
Also meine Erwartungen wurden tatsächlich übertroffen, weil die Jungs, die da alle auf dem Platz gestanden haben, haben wirklich alle anderthalb Jahre kein Football gespielt. Und das natürlich dann gleich auf sehr hohem Niveau und mit Frankfurt. Da kam natürlich auch eine Mannschaft, die mit den deutschen Spielern, die sie haben, schon jahrelang im Kern oberste GFL Süd gespielt hat und auch im German Bowl vor 3 Jahren gestanden hat. Also da sind eine ganze Menge Namen, die man aus der Zeit auch noch kennt. Und da war ich doch sehr beeindruckt. Natürlich mega gefreut, dass sich jetzt keiner irgendwie verletzt hat, weil das passiert natürlich auch mal ganz schnell, wenn man lange den Sport nicht gespielt und vor allem dann erstmal wieder richtig in den Vollkontakt geht, das darf man auch nicht vergessen, das ist natürlich auch nochmal ein großer Unterschied. Aber was mir sehr, wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, dass es taktisch sehr gut war. Also die Teams sind natürlich auch nicht das größte Risiko eingegangen, haben aber in entscheidenden Situationen sehr gut auch mit der Uhr sind sie umgegangen. Also gerade auch die Sea Devils am Ende, da waren auch ganz kritische Downs, die sie unbedingt konvertieren mussten, damit sie dann nah genug rankommen für das Field Goal. Dann aber auch die Zeit bis auf 4 Sekunden runterlaufen zu lassen, den Ball nochmal zu spiken. Das sind eigentlich alles so Dinge, die man in so einem ersten Spiel noch nicht so erwarten kann. Also Clock Management ist wahnsinnig schwer und natürlich dann in der Hitze eines solchen Spiels, wenn es super knapp ist, auch da passieren halt auch Fehler. Also da war ich sehr, sehr beeindruckt. Natürlich hat man gemerkt, dass die beiden Teams schon im ersten Viertel, glaube ich, beide zwei ihrer 3 Timeouts genommen haben. Also wir hatten schon 4 Timeouts im ersten Viertel. Das hat viel damit zu tun, dass vielleicht da einer mal zu viel auf dem Platz war oder es ein Problem bei den Special Teams gab oder man bei gewissen Downs lieber nochmal 30 Sekunden mit seinen Jungs spricht, bevor man dann den Spielzug spielt. Aber das ist alles vollkommen in Ordnung und vollkommen legitim. Und mich hat es, wie gesagt, sehr beeindruckt, wie technisch gut beide Mannschaften ausgebildet sind, auch wenn jetzt noch nicht alles hundertprozentig geklappt hat. Aber die beide, also ich habe das Gefühl, ich habe ja auch gestern schon ein bisschen reingeguckt, ich habe das Gefühl, dass die beiden Teams schon wirklich sehr großes Potenzial haben, da auch unter die letzten 4 zu kommen.
Matthias Gindorf war auch eben unter den Zuhörern, habe ich gesehen. Der war beim Thunder Leipzig-Spiel. Matthias, komm auch gern zu uns und erzähl uns aus erster Hand, wie es in Berlin war. Omi hat einen Touchdown gemacht, aber der Reihe nach der Erste, der auf der Bühne hier oben war, war Van Westerman. Super Händel übrigens.
Ich glaube, Matthias ist noch im Stadion. Ich weiß nicht, ob er es noch schafft. Ich glaube, er hört gerade nur zu. Ich habe es schon versucht, ihn hochzuholen. Und Er hat auch noch ganz spezielle Grüße für dich, Kutsche. Also da kannst du dich noch was freuen. Das wird er dir bestimmt selbst nachher mitteilen.
Ah, bestimmt was von Omi, der hat gleich einen Touchdown gemacht. Also Van Westermann, du bist der Erste.
Ja, moin, ich hoffe, man kann mich hören. Ja, ich war auch vor Ort. Wir waren so gegen 13:30 da. Schlange war sehr groß, das ging leider noch nicht ganz so flott, muss man sagen. Da ist dann halt so ein bisschen die Frage, wie das dann laufen wird, wenn dann wirklich auch eine größere Kapazität da ist. Und aber ansonsten so vom Ablauf vor Ort war eigentlich alles super. Stimmung brauchte so ein bisschen. Ich habe jetzt auf Twitter schon hier und da gelesen, das hatte so ein bisschen was von Kirmesmusik. Das kann ich nur bestätigen. Aber ja, als Hamburger Jung kenne ich natürlich auch das Hamburger Publikum bei Konzerten, bei Veranstaltungen. Wir sind alle immer so ein bisschen schüchtern am Anfang. Und ich denke mal so, in der zweiten Halbzeit ging es dann schon gut ab. Ich weiß nicht, ich hatte neben mir auf der Tribüne Schwiegermutter von Kasim Edebali mit seiner Frau. Also die war wirklich 4 Viertel komplett unter Feuer. Und irgendwann hat sie die anderen dann auch mitgerissen bei uns. Und ja, natürlich mit dem Last-Second-Field-Goal, da da ging es dann richtig ab. Das war nochmal richtig cool am Ende.
Wir saßen vier Reihen hinter ihr, also wir haben es auch mitbekommen. Sehr schön.
Ja, ich saß links von ihr mit meinem Kumpel.
Na, guck mal, hätten wir vor Ort da schon quatschen können. Ja, cool. Super, klasse, dass du deine Erfahrung erzählst.
Ja, cool. Gerne. Ich werde auch gern wieder hin.
Krille ist der Nächste, den sehe ich hier jetzt aber gar nicht mehr. Hat er sich wieder verabschiedet?
Ich glaube, er hat sich wieder verabschiedet. Ich würde mal gucken, gerne nochmal anfragen. Wir wollen gerne auch deine Meinung hören. Vielleicht hast du einfach schon die Frage gestellt an Max, weil der Moment ist runtergegangen. Aber Matthias Gindorf ist da. Der steht noch, ich glaube, vor seinem Auto in Berlin am Platz. Ja, Matthias, gerne mal einfach Eindrücke von dir vom Spiel. Wie hat es dir gefallen? Wie war das Feeling, Football in Berlin wieder zu sehen?
So, ich hoffe, ihr hört mich. Ich bin nämlich gerade in mein Auto gestiegen. Hört ihr mich ja, ne?
Ja.
Hallo. Ja, also die Stimmung hier war wirklich erstaunlich gut, muss ich sagen. Es hat alles sehr, sehr lange gedauert. Das Spiel hat fast 4 Stunden gedauert, weil es hat hier gelbe Flaggen und Strafen gehagelt ohne Ende. Und ich habe ein bisschen länger gebraucht, weil ich habe gerade noch am Schluss mit einem Japaner gesprochen, habe ein kurzes Interview aufgenommen, Kutsche, für dich. Aber ich muss das gleich mal in Ruhe zu Hause bearbeiten. Dann hast du ja eine persönliche Grußbotschaft von deinem Lieblingsspieler.
Das ist ja ein Traum. Habt ihr auf Englisch oder auf Japanisch gesprochen?
Ich glaube, alle Worte, die er auf Englisch kann, hat er in diesem Satz untergebracht, den wir aufgenommen haben.
Ah, geil, da freue ich mich drauf. Er hat tatsächlich auch einen Touchdown gefangen, ne?
Ja, hat er gemacht. Einen von ziemlich vielen. Also das Spiel ging wirklich spektakulär los. Also der erste Ballkontakt der Berliner mit Quarterback Calvin Stitt war gleich ein Touchdown für die Berliner und dann gab es ein geblocktes Field Goal und daraus ein Touchdown für Leipzig und so ging es dann munter auf und ab, bis dann irgendwann ja bei Calvin Stitt, dem Quarterback, der Berlin Thunder irgendwie die Luft raus war, irgendwann nur die Bälle einfach nur noch ins Aus segelten. Das war dann wirklich ein bisschen schade und Leipzig hat dann gut vorgelegt und tolle Würfe, tolle Läufe gemacht. Omi unter anderem auch, aber das Spiel war wirklich auf die Dauer sehr zäh dann, weil es gab wirklich bei jedem zweiten Spielzug eine gelbe Flagge und es wurde, glaube ich, jede Strafe aus dem Strafenkatalog abgearbeitet mit Taunting, Roughing the Passer, Roughing the Punter und was alles da ist. Das war am Schluss dann wirklich schon sehr anstrengend, aber Heiko von Glahn habe ich gerade gesprochen am Schluss, der war begeistert und war zufrieden mit dem, was hier so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, gab natürlich hier und da ein paar Probleme. In der Halbzeit war das Bier alle. Es ist ein Kameramann umgefallen, weil es doch 35 Grad hier in der Hitze doch ein bisschen anstrengend war auf der Bühne. Es hat sich auch ein Spieler schwer verletzt von Berlin. Der wird wahrscheinlich nicht wieder auflaufen können. Ich glaube, da hat sich jemand das Bein gebrochen. Das war eine wirklich sehr schlimme Verletzung. Aber die Zuschauer, die knapp 300-400, die hier waren, die waren wirklich gut drauf. Und das
jetzt bist du irgendwo in den Tunnel gefahren, wahrscheinlich auf dem Avus-Tunnel oder so. Jetzt hören wir dich nicht mehr, Matthias. Aber bleib gern drin, wenn du aus dem Tunnel wieder raus bist. Oder bin ich der Einzige, der Matthias schlecht hört?
Nee, ich hatte aber jetzt gedacht, das wäre mein Internet.
Stimmung in der
jetzt Bude,
in der kleinen Bude.
Matthias, bist du wieder da?
Du warst kurz weg, Matthias. Vielleicht bleib gern auf der Bühne, wenn es geht, beim Autofahren und berichte später gern weiter. Dann würde ich jetzt gern Krille. Moin, Christian. Du bist dran. Du bist wieder zurückgekehrt. Du hast es am Fernsehen geschaut, weil dich habe ich im Stadion nicht gesehen, richtig?
Nee, ich hatte moin erstmal in die Runde. Ich hatte immer gedacht, dass sie nochmal 500 Tickets irgendwie nochmal verkaufen wollen. Hatte nicht geklappt, aber nicht so schlimm. Aber ich habe gestern, glaube ich, anderthalb Spiele gesehen und habe heute dann das ganze Spiel gesehen und kann eigentlich das, was Caro gesagt hat, also durchaus bestätigen. Also ich finde auch, das hat ProSieben oder die Liga und ProSieben, die haben ja heute, glaube ich, wirklich alles aufgefahren, was möglich ist. Und ich glaube auch, dass Hamburg heute alles aufgefahren hat, was möglich ist, also um da so einen vernünftigen oder so einen guten Spieltag, so ein gutes Event da zu gestalten. Da, ich sag mal, den Stadionsprecher kennt man in Hamburg eigentlich, dass wenn der da ist, ist eigentlich immer Stimmung. Max kann das, glaube ich, bestätigen. Und dann, dass das Feld gemacht ist, da gibt es ja auch einen Hamburger Trupp, die das auch deutschlandweit machen, richtig gut. Also das war das war schon echt fein. Ne? Also wie gesagt, die beiden Kommentatoren, ich fand den Dings, wie heißt er, den Volker Schenk, fand ich sehr gut, weil er, glaube ich, sehr gut informiert war von sehr, sehr vielen Spielern und wo die auch alle so herkommen und was sie alles gemacht haben, weil er auch so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Background oder ein bisschen Vergangenheit noch aus der GFL hat, also auch aus der jüngeren Vergangenheit. Das war echt gut, den konnte man echt gut zuhören, das hat mir echt gut gefallen. Und ansonsten, das Spiel war, also ich hatte ja, glaube ich, immer so zwei, dreimal gesagt hier, ich sehe Frankfurt eigentlich einen Tick weiter vorne, rein sportlich, eigentlich genau aus den Gründen, die Max schon genannt hat hier, dass der Großteil der Truppe eigentlich vor Corona eigentlich auf dem besten Weg war, die GFL Süd wirklich mal Schwäbisch Hall anzugreifen und in die Playoffs einzuziehen und mal da eine Wachablösung forcieren wollten. Da muss man dann der Hamburger Truppe sagen, und wo man ja auch eine ganze Menge Leute von kennt, das war echt gut gewesen. Es war, hat Spaß gemacht. Und vielleicht auch ist der NFL auch wie in der NFL so ein bisschen, man sagt immer irgendwie Spiele voraus und sowas und am Ende, oh, kommt alles anders. Also wie gesagt, ich habe eigentlich Frankfurt ein bisschen weiter vorne gesehen. Gestern hätte ich eigentlich Barcelona ein bisschen weiter vorne gesehen, weil ich gedacht habe, so eine Reise nach Barcelona von Stuttgart bei dem Wetter und dann noch ein Spiel, puh. Aber die haben das Ding auch nach Hause gefahren. Nach Hause gefahren ist übertrieben, aber gewonnen. Und in Breslau, da hat man dann, glaube ich, zwischendurch mal dann doch gesehen, dass die ein bisschen einfach vom Training her schon ein bisschen länger zusammenspielen und sowas. Das hat man dann zwischendurch mal gesehen. Aber Köln hat sich nicht aufgegeben. Also ich glaube, für die Liga und für den ersten Spieltag war das, ich sag's mal, rundum gelungen.
Großartig, großartig, dass ihr die Chance nutzt, eure Meinung hier zu sagen. Danke, Krille. Ole, du bist jetzt gleich der Nächste und der Aufruf gleich nochmal an alle, die jetzt zuhören. Wenn ihr auch eine Meinung, eine Frage, was auch immer habt, vielleicht hat es irgendjemand von euch auch nicht so gut gefallen, warum auch immer, dann teilt uns das gerne mit. Dann können wir in großer Gruppe drüber sprechen. Aber Ole, du bist der Nächste. Der Panther, das spoilere ich dir schon mal vorweg, Ole, der Panther der Sea Devils ist großartig. Ein starker Spieler, richtig, Max?
Ja, der ist wirklich richtig gut. Also gleich beim ersten Punt haben wir alle so, okay, der flog ja erstmal gleich 50, 55 Meter. Also das war schon sehr beeindruckend. Der ist richtig gut. Also sowohl als Panther und natürlich dann auch noch als Place-Kicker, auch die Kickoffs. Also der Junge hat einen starken rechten Fuß.
Und so ein Field Goal am Ende, oder? Max, also das darfst du auch nicht vergessen.
Genau, also Place-Kicks sind die Field-Goals und PATs und dann halt, wie gesagt, der Kickoff und Punts, also das hat er alles ganz hervorragend gemacht. Das ist ja auch super wichtig, so einen zu haben.
Auch noch zum Schluss der Punt, der fast bis an die Endzone ging von der Galaxy, die sehr weit zurückgedrängt hat. Wenn der nicht so gut gewesen wäre, dann wäre das vielleicht auch noch anders ausgegangen. Das war natürlich eine optimale Situation.
Ich sage das deswegen, weil Ole ja ein großes Faible für Kicker und Panther hat. So, jetzt bist du dran, Ole. Sorry.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich möchte dabei aber natürlich auch den Ball aufnehmen und ja dem gesamten Special Team von Hamburg gratulieren. Gerade beim Game-Winning-Field-Goal hatten sie eine Operation Time, also die Zeit vom Snap bis zum Kick von 1,3 Sekunden. In der NFL will man 1,25 oder weniger haben. Das war also schon ganz grandios und mit Abstand die beste Zeit, die ich bei allen vier Spielen, die ich gesehen habe, gestoppt habe. Ich würde gern einen Punkt aufnehmen, den Caro vorhin schon gemacht hatte, nämlich wie viel besser das Spiel wirkt, wenn der Stream oder die Übertragung gut gemacht ist. Denn ich habe jetzt alle vier Spiele, soweit ich konnte, gesehen. Und wenn man ehrlich ist, wir haben jeweils maximal ein gutes GFL-Team-Spiel gesehen. In manchen Fällen Leipzig, Berlin auch eher so GFL 2 oder da unter Niveau. Trotzdem wirkte das alles unglaublich gut, weil einfach die Übertragung gut gemacht war, selbst bei den Spielen, die nicht direkt im Fernsehen oder auch ran im Stream liefen. Also das muss man schon sagen. Da war sogar ich, der ja ein bisschen skeptisch ist, der Liga gegenüber, ein bisschen gehypt. Also das war sehr gut gemacht, das muss man denen schon lassen. Ich hätte eine Frage an Max, nämlich wie er die Arbeit der Coaches einschätzt. Man sieht, dass da wirklich sehr gute Leute zusammengekommen sind, angeheuert wurden. Denn was die da in den letzten, ja, das sind ja gerade mal 2 Monate, teilweise sogar noch weniger Zeit geschaffen haben, das fand ich schon sehr beeindruckend. Oder wie siehst du das, Marc?
Absolut. Ich hatte auch erwartet, dass da noch wesentlich mehr Abstimmungsschwierigkeiten stattfinden. Aber wie gesagt, beide haben jetzt auch nicht das super große Risiko gespielt. Aber unabhängig davon ist es ja auch immer wichtig, defensiv entsprechend zu adjusten. Und da muss man wirklich sagen, war Hamburg sehr gut vorbereitet. Die Jungs wussten, wo sie stehen. Die wussten, was ihre Aufgabe ist. Die sind sehr diszipliniert gewesen. Frankfurt hat ja gleich am Anfang versucht, gleich im ersten Spielzug mit dem Trickspielzug die Defense ein bisschen auf den falschen Fuß zu erwischen. Aber der primäre Anspiel, der Spieler, den er anspielen wollte, der war sozusagen gleich vom Safety weggenommen, was nicht normal ist. Also normalerweise kannst du da auch mal ganz schnell im ersten Play so einen Touchdown reinkriegen. Das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht. So musste er dann auf den zweiten gehen. Aber durch die Bank weg, es gab natürlich noch so ein paar Sachen, wenn Frankfurt mal in Motion gegangen ist mit einem Receiver, dann haben sie meiner Meinung nach nicht schnell genug sich ein bisschen verschoben. Dadurch sind ein, zwei Plays dann entstanden, Lücken entstanden, die Frankfurter auch gut ausgenutzt haben. Also das ist aber so wirklich auf Meckern auf hohem Niveau, weil die wirklich dann, das ist dann alles Video gucken, Gamefilm gucken und dann adjusten. Aber im Prinzip, wenn man das Ganze sich anguckt, Offense ist noch sehr ruhig geblieben, musste aber auch nicht groß die Nerven verlieren, weil das Spiel ja weiterhin sehr, sehr knapp war und die Defense super gespielt hat. Und wenn dann deine Defense auch noch einen Touchdown macht, dann besser geht's ja nicht. Also da hast du nochmal zusätzliche Unterstützung. Aber ich unterschreibe es auch, dass die Special Teams der Hamburger wirklich sehr, sehr gut waren und auch genau wussten, da sind es sehr, sehr unterschiedliche Techniken, die da eingesetzt werden. Wir haben auch mal einen Edebali in den Special Teams gesehen, was ich auch sehr gut fand, also dass das auch wirklich dann nicht irgendwie mit der zweiten oder dritten Garde abgehandelt wird. Also man merkt diese Wertschätzung den Special Teams gegenüber und die wurden wohl auch sehr intensiv trainiert, weil das ist gerade auch so in der ersten Woche oft ein Faktor, der große Probleme bereitet. Und da hat Hamburg, glaube ich, heute dadurch das Spiel gewinnen können.
Vielen Dank.
Football, du bist der Nächste hier. Moin, grüß dich.
Grüße aus Berlin. Kutsche, ich kann dir sagen, von den Leipzigern kannst du viel erwarten. Das sah sehr gut aus, aber Berlin Zander ist eine Nullnummer, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Wenn die nicht noch einiges draufpacken, dann bleiben die das Ligaschlüssel.
Okay, das mit Leipzig hört sich gut an. Thunder, Daniel, haben wir ja bei diesem Testspiel gesehen, da wirkte die Defense eigentlich echt ganz gut, war halt nur ein Testspiel, aber die konnte heute nichts, sagst du? Football? War es die Offense, war es die Defense, die schlecht war, oder war es das gesamte Berliner Team, was dir nicht gefallen hat?
Vielleicht ist er jetzt im U-Bahn-Schacht in Berlin verschwunden. Wir haben ja gerade die BVG-Türen zugehen hören. Vielleicht ist er ja gleich wieder da. Football, wenn du uns hörst, entmute dich nochmal.
Aber vielleicht mal zum Scrimmage im Vergleich, Kutsche, vielleicht nicht ganz so. Was mir nochmal im Scrimmage aufgefallen ist, was mich heute gar nicht so mitbekommt, wir waren noch einen Tick weiter weg, deshalb vielleicht ist es auch einfach das, die Aggressivität und dieses sich aufbäumen. Bei Hamburg und bei Berlin letztes Mal mit ganz viel Rudelbildung, mit ganz viel Gegeneinander auch gehen und eine Aggressivität, die uns beide überrascht hat fürs Trainingsspiel, die habe ich heute einen Tick weniger gesehen. Also was ich gar nicht mitbekommen habe, ist, dass Kasim Edebali so viel Faxen gemacht hat. Ich habe ein bisschen auf ihn geachtet. Der hat sich immer schon hingesetzt. Der hat sich ein bisschen seine Special-Rolle schon eingenommen, aber die erwartet man ja fast ein bisschen und das ist ja auch Teil des Unterhaltungsfaktors, den die Liga hat. Also ich glaube, den Auftrag hat er einfach auch ein bisschen. Aber ansonsten fand ich das sehr viel konzentrierter, sehr viel mehr aufs Ergebnis gedacht.
Ganz interessant.
Wie bitte?
Ja, du warst auch eben weg. Also
okay.
Heute gibt es ein paar Verbindungsprobleme. Ja?
Ja, also ich fand schon, dass die Aggressivität, die wir im Scrimmage mitgelebt haben, einfach größer waren. Ich fand es heute sehr viel koordinierter, sehr viel zielgerichteter, sehr viel klarer, spielerischer, was ich eigentlich sehr schön fand.
Aber Max, nochmal
zu Kasim Edebali. Genau. Die beiden Reporter haben halt gesagt, dass er unfassbar schnell immer hinter der Line war und auf den Quarterback Druck gemacht hat. Und irgendjemand meinte ja vorhin auch, er hätte von Frankfurt vielleicht noch einen Tick mehr erwartet. Der Quarterback hat halt sehr schnell unfassbar viel Druck von ihm bekommen. Und ich bin auch mal gespannt, wie Frankfurt performt, wenn es halt das nächste Mal gegen ein anderes Team geht. Was sagst du dazu, Max?
Ja, also die für beide Defensive Ends haben sehr, sehr aggressiv, sehr schnell gespielt. Und was Jacob Sullivan gerne macht, ist halt auch einen Ball mal anzutäuschen und dann nach außen zu rollen oder direkt nach außen zu rollen. Und du hast halt gemerkt, dass die Defensive Ends sofort die Außenseiten weggenommen haben, sofort in seinem Gesicht, weil er musste auch zwei, drei Mal den Ball viel zu früh wegwerfen, um halt auch nicht erwischt zu werden. Wurde auch ein, zwei Mal richtig erwischt und das hat man schon extrem gemerkt, ja. Und zu Kasim, man hat halt in ihm so einen Hybriden, der ja eigentlich Defensive End ist, aber halt auch in der Defense auch mal in diese Linebacker-Rolle schlüpfen kann als Outside-Linebacker und halt so ein bisschen auch mal an die Linie rangekommen ist und wieder ein Stück zurückgegangen ist, manchmal auch in die Coverage gegangen ist. Aber wenn der halt in den Pass Rush gegangen ist, dann ist der, kommt der halt richtig schnell um die Ecke. Ja? Und das war für eine physische Offensive Line in Frankfurt schwer. Also im Run ging das besser für Frankfurt, aber in der Pass Protection hast du halt gegen so einen agilen, schnellen Spieler echte Probleme, weil der halt wirklich mit unglaublicher Geschwindigkeit um die Ecke kommt. Was man aber auch gemerkt hat bei Kasim, dass er ein sehr, sehr gutes Spielverständnis hat und egal, wo der Ball war, am Anfang ging der Ball ja auch häufig weg von ihm, weil Frankfurt über die beiden Hampel-Brüder gelaufen ist. Das ist der rechte Guard und der rechte Tackle, die sehr, sehr gute Footballspieler sind und sehr stark im Laufspiel sind. Da sind sie oft drüber gelaufen, da war Kasim mehr auf der anderen Seite. Aber er hat es halt immer wieder geschafft, dann da, wo der Ball ist, dann auch im Endeffekt zu landen, auch wenn er jetzt nicht den Initial Tackle gemacht hat, aber den Assist hat er auf jeden Fall noch gekriegt. Also der ist immer da gewesen, wo der Ball gewesen ist und sehr, sehr schnell über den Platz geflitzt. Also das war schon, auch wenn er jetzt nicht so 4, 5 Quarterback-Sacks gemacht hat, war er doch da, wo der Ball ist, da war er. Und das ist für den Verteidiger das Allerwichtigste.
Darüber haben sich die Jungs auch unterhalten. Und zwar ging es so weit, dass Björn Werner, glaube ich, im Interview unten war und gesagt hat, ja, er hat sich gerade mit Kasim kurz unterhalten und der ist ein bisschen frustriert, weil er halt nicht richtig rankommt an den Quarterback und den Sack nicht macht. Und immer nur fast da ist und Mist. Aber dann haben die Reporter halt auch gesagt, oder die Kommentatoren auch gesagt, ja, er ist nur fast da, aber er macht einfach so viel Druck, dass einfach seine Seite schon fast wie zu ist und ab und zu hat er ihn ja mal gekriegt. Deswegen, ja, haben die es halt relativiert, wobei sie auch gesagt haben, ja, aber als Defensive-Spieler willst du halt das Trikot haben und richtig dran sein.
Man muss auch dazu sagen, dass Frankfurt, wenn sie geworfen haben, wirklich sehr viele kurze, schnelle Pässe geschmissen haben. Das heißt, Quarterback hat den Ball in der Shotgun gekriegt, hat einen Schritt gemacht und den Ball auch schnell weggeworfen. Also da kannst du so schnell sein, wie du willst, da kommst du halt nicht rechtzeitig hin. Ja, und wenn es aber wirklich da mal ein tieferer Pass war, hat man eigentlich immer gemerkt, dass der Druck sehr, sehr stark geworden ist auf ihn.
Hat man ihn denn noch im Interview gesehen, Caro, oder ist ProSieben Max dann nach Spielende direkt raus?
Die waren in der Werbung und dann war ich auch mal einmal kurz draußen, weil ich nicht genau wusste, ob es und wie es weitergeht. Dann war, glaube ich, Icke war noch mal auf dem Feld und hat noch ein kurzes Statement abgegeben. Aber Interviews habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es den anderen Zuschauern ging. Aber ich wollte auch extra noch warten, aber es war dann halt erstmal eine lange Werbung.
Stefan ist auch wieder bei uns. Stefan Hieseling, Betreiber der großen ELF-Facebook-Gruppe. Ich frage dich heute nicht nach der Stimmung, Stefan, zumindest nicht nach der allgemeinen, keine Angst, sondern ich frage nach deiner Stimmung. Auch du wirst dem Start ja entgegengefiebert haben. Wie hat es dir denn gefallen?
Ja, ganz kurz wegen der Frage gerade. Also es wurde tatsächlich Kasim noch mal ganz kurz nach dem Spiel interviewt, kann man sagen, 2, 3 Fragen gestellt. Der war aber noch so gehypt und so drauf, dass da wohl nicht viel Vernünftiges bei rumkam. Ich habe mir tatsächlich alle 4 Spiele angeguckt, heute dann halt eben auch konstant auf 2 Bildschirmen und muss sagen, eigentlich wurde alles das, was versprochen wurde, eingehalten. Wir haben eine vernünftige Übertragung gesehen. Natürlich gab es hier und da technische Probleme, dass alles noch nicht so ganz von Anfang an hundertprozentig laufen kann, okay. Was mich aber vor allem beeindruckt hat, ist, dass die Fans, die rein durften, die da waren, die haben halt wirklich, das hat man einfach auch am TV schon wirklich gemerkt, dass da einfach Stimmung in der Hütte ist, dass das einfach Spaß macht. Vor allem Barcelona gestern fand ich einfach gigantisch und das war auch so ein der Tenor in der Gruppe, dass da gestern das Barcelona-Spiel, obwohl der Kommentar bei RAN komplett ausgefallen war, ja, die Stimmung einfach sehr, sehr gut war. Das war wirklich ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es war schon wirklich Partystimmung zwischendurch da in dem Stadion, für mich gefühlt. Und ich bin vollends zufrieden mit dem, was ich gesehen habe.
Max hat sich auch die Seele aus dem Leib geschrien heute bei diesem Spiel. Da musste er viel trinken.
Ja, ich bin richtig abgegangen.
Okay,
Thema,
super.
Thema Trinken immer nochmal. Vielen Dank, Kutsche. Kutsche war Waterboy heute für alle Journalisten vor Ort und hat für Wasser gesorgt. Also da hast du uns gerettet, dass wir nicht umgekippt sind.
Na, ich möchte ja nicht, dass ihr verdurstet. Das wäre schade. Dann könnten wir jetzt nicht drüber sprechen. Wir haben noch jemand Neues hier auf der Bühne, sehe ich. Christian M. Moin, Christian. Kannst du uns hören oder ist dein Mikro noch nicht freigeschaltet für Twitter?
Hört er mich jetzt?
Jetzt bist du da.
Wunderbar. Ah, super, okay, sorry.
Moin.
Moin. Ja, also ich habe am Wochenende ungefähr 2,5 Spiele live verfolgt. Ich habe auch den Teampass von den Stuttgart Search, ehrlich gesagt, weil ich den schon abgeschlossen habe, bevor ich wusste, dass es so viel Free-TV oder eben im Internet die Möglichkeiten gibt. Aber dementsprechend hatte ich auch gestern schon die Möglichkeit, dann mal den Teampass zu testen. Über den Teampass gab es tatsächlich auch aus Barcelona Kommentar, also das ist noch ein Unterschied zu RAN.de gewesen, wobei ein bisschen die Downside war, also ich hatte bei dem Kommentator den Eindruck, er war noch nicht allzu gut vorbereitet. Also das war heute auch beim Free-TV-Spiel ein bisschen der Fall. Die Spielernamen waren noch nicht alle bekannt, beziehungsweise die Rosterlisten waren wohl noch nicht aktuell, ist sicherlich aber eine Sache, die man dann auch vielleicht schon bis zum nächsten Wochenende ja verbessern kann. Ebenso, was ja auch noch versprochen wurde, Live-Statistiken gab es jetzt noch nicht, aber das sehe ich jetzt alles auch am ersten Spieltag mal noch nach. Generell die Produktionsqualität fand ich wirklich sehr, sehr gut und wie es ja auch schon gesagt wurde, wahrscheinlich das Niveau, das spielerische Niveau war auf GFL-Ebene, aber alleine die Produktionsqualität macht schon so viel aus und man fühlt sich so viel mehr ins Spiel eingebunden, dass es ja also wirklich, wirklich Spaß gemacht hat. Der einzige Downside eben, gestern der Kommentar war jetzt nicht allzu euphorisch und ich habe heute auch beim Spiel Berlin gegen Leipzig dann nochmal reingesappt, nachdem das Free-TV-Spiel fertig war. Es war zäh und auch ehrlich gesagt der Kommentator, ich glaube, ihm war es dann auch schon zu heiß oder es war zu lang, aber er wirkte auch nicht mehr allzu sehr begeistert, was dann ein bisschen schade war. Aber also insgesamt jetzt glaube ich auch, dass die Ergebnisse, dass die European League of Football sich nichts Besseres hätte aussuchen können, weil ich glaube, es gab kein Spiel, bei dem mehr als 2 Scores Unterschied waren. Und wenn man sich teilweise halt leider die GFL-Ergebnisse im Moment anschaut, wo es 70-0 oder sowas gibt, dann sind so spannende Spiele eigentlich das Beste, was der ELF passieren konnte.
Nur eine Frage, genau, für alle Leute, die es im TV gesehen haben, weil ich das schon sehr spannend finde. Genau, es gab einmal keine Live-Statistiken und die andere Geschichte, weil ich habe mir gestern die Highlights angeguckt, die 5-Minuten-Highlights, und da hatte ich so ein bisschen die Schwierigkeit zu wissen, wer war das denn jetzt eigentlich gerade, wer ist denn da gelaufen, gab eben keinen Kommentar. Wie ging euch das heute im Spiel? Weil das ist natürlich immer so eine Stufe weiter, die NFL nochmal geht, dann kurze Videos, kurze Bilder der O-Line zu zeigen, der wichtigsten Spieler. Man kennt die Namen natürlich auch einfach. Ist in der neuen Liga gar nicht so einfach, also dieses Art Storytelling der Spieler zu haben. Haben die das gut hingekriegt vom Kommentar?
Also Volker Schenk, wurde ja vorhin auch schon gesagt, war, glaube ich, ein bisschen besser vorbereitet als Jan Stecker. Aber es fiel schon auch, einmal gab es die witzige Situation, wo sie eigentlich, ich glaube, das war die Two-Minute-Warning, vor der Halbzeit in die Werbung gehen wollten, aber die Mikros waren noch länger offen, wo man dann auch gehört hat, wie sich Volker Schenk und Jan Stecker darüber unterhalten hatten, dass ihre Rosterlisten ja absolut nicht stimmen und dass die ELF da noch nachbessern muss. Also damit hatten die beide auch so ein bisschen zu kämpfen und Einbindung der Spielernamen gab es auch noch nicht. Ich denke, das ist was die ELF jetzt wirklich noch als nächstes mit angehen muss.
Wenn ich da nochmal eben reinspringen darf, bei dem Spiel in Breslau wurden gestern wohl die Starting-Spieler der jeweiligen Mannschaften, wie heißt der Sender jetzt, Morsan Sports TV, wurden die eingeblendet, aber sonst im Spiel halt eben leider dann auch nichts Zusätzliches.
Super, danke euch. Das finde ich schon spannend. Ich glaube, wir als Medien haben die auch Viertelstunde, eine halbe Stunde vorm Spielbeginn bekommen. Das war dann ganz gut, so mal reingucken und sehen, was da passiert, welcher Spieler das ist. Mit mehr Statistiken, mit so ein bisschen Specs um Gewicht und Größe und Alter und Land. Also ein bisschen was haben wir bekommen, aber das war relativ kurzfristig davor. Sind aber wirklich, also ich ehrlicherweise gar keine Kritikpunkte, sondern eher so Hinweise, Wünsche, die ich nochmal sehe, wo ich glaube, dass es noch einfacher, noch spannender wird, wenn man sowas hier noch mitbekommt.
Na, so zum zweiten TV-Spiel muss das dann aber auch schon da sein, finde ich. Also ich finde jetzt so beim ersten, da kann man drüber hinwegsehen. Aber Statistiken, das hatten wir auch vor dem Spiel, haben wir uns ja auch drüber unterhalten, waren schwierig zu finden. Das sollte dann aber schon ab Woche 2 oder 3 dann auch da sein, oder? Was ist das zweite TV-Spiel nächstes Wochenende?
Ich weiß noch nicht, ob das announced worden ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, also so ähnlich wie in der NFL, da wird es ja am Mittwoch vor dem Sonntag vorgeschlagen, nehme ich dann, dass sie es ähnlich jetzt machen, auch das im Laufe der Woche erst dann ganz klar zu sagen.
Okay. Danke dir auf jeden Fall, Christian. Der nächste, der dran ist, ist eins, Herr Brumer.
Ja, moin.
Angler aus Leidenschaft lese ich gerade. Da bist du natürlich, da bist du natürlich sehr sympathisch.
Geübten Angler.
Ja.
Was ich sagen wollte, zum einen, ich fand es ein bisschen schade, dass lang und breit sogar von Insume nochmal explizit angekündigt wurde, dass es Live-Statistiken und sowas geben wird. Und jetzt haben wir schon einen Tag nach dem ersten Spiel und auf der Homepage ist noch nicht mal irgendwo das Ergebnis zu finden. Da muss man schon auf die sozialen Medien gehen. Ja, ansonsten, ich war von der gesamten Qualität eigentlich relativ überrascht, weil ja das doch deutlich besser war, als ich in vielen Fällen erwartet hätte. Nur man hat halt gemerkt, dass ja noch extremes Kurzpassspiel heute auf der Agenda lag und noch nicht so viel aus der Trickkiste ausgepackt wurde. Bin gespannt, was da noch kommt.
Ist das, oder macht das Sinn, Max? Also, dass genau das passierte? Also, ich glaube, wann gab es den ersten Pass von Hamburg? Das hat ja gefühlt auch eine Viertelstunde gedauert. Ist das erwartbar gewesen, nach so langer Pause, dass größtenteils gelaufen wurde?
Also ich denke mal, aus Hamburger Sicht kann man schon, wenn man Andreas Nommensen als Offense Coordinator kennt, dann weiß er, dass er ein Liebhaber des gepflegten Laufspiels ist und das auch wirklich sehr, sehr gut coacht und sehr, sehr gut macht und auch über ein ganzes Spiel hinweg sehr gut aufbaut. Und man hat es ja dann auch gesehen bei einem ganz wichtigen dritten Versuch, kurz vor, also als sie noch nicht wirklich in Field Goal Range waren, sind sie gelaufen und sind sehr erfolgreich gelaufen. Und das ist okay. Okay, aber das, was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass so das Passspiel eigentlich de facto gar nicht vorhanden war. Und du musst, glaube ich, immer ein sehr, sehr gutes Gleichgewicht finden, weil dann kann die Defense sich nicht auf eine Sache voll konzentrieren. So wie das denn oft Frankfurt gemacht hat. Die haben dann halt wirklich vorne fast jeden geschickt in solchen Situationen und wirklich unglaublich viel Druck gemacht und dann eigentlich nur mit 4 Rückraumverteidigern oben drüber gestanden und gesagt, ja, du kannst ja gerne einen kurzen Pass schmeißen, wir kommen nach vorne und stoppen dich und dann das 4. Versuch. Also ich finde das Gleichgewicht sehr, sehr wichtig, auch wenn du ein Team bist, was den Lauf bevorzugt, das ist vollkommen in Ordnung, aber dann muss meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr Play-Action dabei sein. Das heißt, die Laufspielzüge, die du erfolgreich absolviert hast, die dann einfach genau so aussehen zu lassen, aber die Ballübergabe nur anzutäuschen und dann halt einfach auch mal einen Pass zu schmeißen. Das haben sie einmal versucht, aber da war der Pass dann auch ein kleines bisschen zu kurz. Aber da hätte ich mir so ein bisschen mehr von gewünscht, weil Jadrian Clark ist ja jetzt auch jemand, der durchaus gut zu Fuß ist. Also man könnte den einen oder anderen Laufspiel auf die eine Seite antäuschen und ihn auf die andere Seite rausrollen zu lassen. Aber da sind sie noch sehr, sehr vorsichtig gewesen. Und wenn Pässe waren, waren sie wirklich sehr, sehr kurze, schnelle Pässe. Also da muss definitiv noch mehr kommen, weil du wirst in Situationen kommen, wo du einfach schnell in der Two-Minute-Offense übers Feld marschieren musst. Und das wirst du einfach nicht mit kurzen Hitches, also mit kurzen Routen hinbekommen. Da musst du mehr Kombinationen, wo du dann auch das Feld in der mittleren Ebene auf Zonen fluten kannst, wo du sozusagen dann auch den ein oder anderen tieferen Ball anbringst. Und es muss nicht unbedingt ein Trickspielzug sein, sondern einfach nur, wie du mit einer Passkombination bestimmte Coverages auseinander nimmst. Aber das werden wir sicherlich noch in den nächsten Wochen sehen. Ich hätte mir da tatsächlich ein bisschen mehr erhofft, was das Passspiel angeht. Aber auf der anderen Seite wenn du den Pass wirfst, kann halt wahnsinnig viel schief gehen. Ne? Also unabhängig jetzt auch, dass der Quarterback gesackt werden kann. Das Schlimmste ist natürlich, dass Interception daraus folgt. Und da ist das Laufspiel natürlich sehr viel sicherer. Und wie gesagt, es war auch nicht wirklich notwendig, weil das Spiel super knapp war und man auch mit dem Laufspiel durchaus den einen oder anderen First Down gemacht hat, obwohl es sehr zäh dann doch gewesen ist in der Hamburger Offense. Also da muss auf jeden Fall noch eine Menge passieren.
Danke, Max, und danke auch eins, Herr Brumer. Immer ein großes Petri wünsche ich dir. Ich finde es so geil, dass ihr, ich weiß, ich gehe euch damit schon auf die Nerven, aber dass ihr euch hier so beteiligt, weil wir alle haben dieses Spiel wahrscheinlich anders erlebt. Also erzählt uns gerne, wie ihr es erlebt habt, ob ihr positiv oder negativ überrascht seid. Bisher höre ich eigentlich nur positiven Stimmen. Mal sehen, ob es beim nächsten auch so ist. Elio, du bist der Nächste, der dran ist.
Bears, ja, hallo.
Bears-Fan lese ich. Hat dir das Spiel gefallen?
Ja, also ich kann auch eher was zum, wird eher Feedback geben zum medialen Thema als zum inhaltlichen. Dafür bin ich nicht tief genug drinne. Also ich habe heute das erste Mal das Spiel Hamburg gegen Frankfurt gesehen und ich muss auch wirklich sagen, ich war sehr positiv überrascht von der Qualität. Auch von so den ganzen Sachen drumherum mit Einblendungen, die sie gemacht haben, mit wer gerade am den Spielzug hat und auch die Wiederholungen und auch die Kameraführung, das fand ich alles schon sehr auf einem sehr hohen Niveau, deswegen war ich da positiv überrascht. Klar gab es einige Baustellen, die man sicher nochmal umgehen kann. Was mich aber insbesondere mal interessieren würde, ob dieses Niveau, was sie jetzt heute gezeigt haben, auch mit der Besetzung, die sie da hatten an Kommentatoren und auch mit Icke, ob sie das zukünftig bei RAN an den nächsten Spieltagen auch so machen werden, weil das war ja schon auf einem sehr hohen Niveau. Oder ob sie da irgendwie in den nächsten Spielen ein bisschen was abspecken werden, ohne Field Reporter oder nur mit einem Kommentator. Und solche Sachen, ob wir das, weil wenn sie das Niveau halten, dann glaube ich, können wir echt zufrieden sein. Und Volker Schenk ist, glaube ich, war super vorbereitet und ist, glaube ich, eh ein sehr angesehener Experte im Bereich und über den man sehr selten was Negatives liest an Kritik. Und das fand ich ganz echt super. Was ich verstehen kann, dass auf der Homepage immer noch keine Ergebnisse sind. Es gibt zwar Game Reports schriftlich, aber die Tabelle ist noch nicht aktuell, auch nicht von gestern. Dafür wiederum gibt's auf dem YouTube-Channel jetzt bereits die Highlights der Spiele von heute Nachmittag und das schon seit einer Stunde. Also da ist man fast in Echtzeit. Also nach eine Stunde nach Spiel hat man die Videos da. Also das finde ich wiederum auch verdammt gut oder auf einem hohen Niveau.
Genau, da vielleicht ganz kurz der Hinweis, weil du so über Volker Schenk relativ lange geredet hast. Wir haben morgen 19 Uhr die Video auf YouTube und also die Videoshow auf YouTube und Twitch. Da wird Volker Schenk auf jeden Fall eine halbe Stunde bei uns zu Wort kommen, können wir auch Fragen stellen. Also da, wenn ihr Fragen an ihn habt, gerne morgen ab 19 Uhr einschalten in die Footballerei. Mhm. Ich glaube, zu dem Thema wie macht RAN weiter? Kutsche, da kannst du was zu sagen. Oder Max, der war ja bei euch, der Alex Rösner zu Gast am Montag. Der hat sich meines Erachtens auch dazu geäußert, richtig?
Daniel, zumindest bei mir, deswegen springe ich kurz rein. Alex Rösner, genau, der RAN-Sportchef, war letzten Montag zu Gast in der Live-Sendung der Footballerei. Und da korrigiere mich Max, hat er, glaube ich, auch on-air gesagt, dass Icke jetzt erstmal nur für das erste Spiel eingeplant war und dass das zweite Spiel auch wieder von Schenk und Stecker kommentiert werden. Aber mehr steht noch nicht fest. Hast du das auch so im Kopf, Max?
Ja, genau. Also ich denke mal schon, dass die TV-Spiele immer mit zwei, also mit einem Kommentator und einem Experten absolviert werden. Das macht auch total Sinn, das auch so zu machen, gar keine Frage. Bei den Streams kann es natürlich dann auch mal sein, dass vielleicht nur einer sitzt und Field Reporter, genau. Wir hatten ja auch die Frage, wer die Pam Oliver der ELF wird. Aber das war jetzt auch von ihm noch nicht so wirklich rauszuhören, ob Icke jetzt auch durch Europa reist und dann immer bei den Spielen entsprechend vor Ort ist. Ja? Also das werden wir sicherlich auch in den nächsten Wochen erfahren.
Er hat aber auch gesagt, dass es eine sehr gute Idee ist, darüber nachzudenken, ob man eine weibliche Field-Reporterin runterschickt, dass er das auf jeden Fall mitnimmt. Mal schauen, was daraus wird. Ich habe mich ja sozusagen inkognito schon beworben.
Oh, sehr gut, Caro, da freuen wir uns drauf. Wir drücken die Daumen. Wenn wir irgendwo abstimmen müssen für dich, sag uns Bescheid. Wir boosten dich.
Wir haben eine Riesenreichweite.
Aber was... vielleicht müsst ihr mich einfach vorschlagen.
Ja, okay. Was mir auch noch so hängen geblieben ist vom Rösner-Talk ist, dass ja auch er und Ran nicht so genau wussten, was sie da eigentlich für ein Produkt bekommen. Also die Bilder und so kamen ja oder werden von der Liga geliefert. Also er wirkte auch so überrascht oder freudig oder er hat sich darauf gefreut, was da eigentlich so kommt, weil er konnte es nicht so richtig einschätzen. Aber ich denke auch mal, die beim Sender werden jetzt auch ganz happy sein. Ich bin gespannt auf die Einschaltquote.
Genau, die Produktion selber wird ja von der Liga gemacht, auch von den ganzen Standorten. Und dann kann es natürlich auch sein, dass natürlich das TV-Bild von Woche zu Woche sich auch mal ein bisschen vom Look and Feel ein bisschen verändert. Aber im Prinzip ist es natürlich für die gut, wenn jetzt das RAN-Team die Kommentatoren und die Experten stellt und entsprechend vor Ort sind. Also das finde ich halt immer so viel charmanter. Also wenn du dann wirklich im Stadion bist, die Atmosphäre mitbekommst, vorher nochmal mit dem einen oder anderen Spieler oder Trainer vielleicht einen kurzen Talk halten kannst, das finde ich super, weil dadurch bist du viel mehr dran, näher dran und das hilft natürlich dann auch später im Kommentar und natürlich auch für den Experten dann, ja, ich habe gerade nochmal mit dem und dem Spieler gesprochen. Also ich finde das super, wenn die immer vor Ort sind und wenn die Infrastruktur das hergibt, aber da werden wir natürlich auch in den nächsten Wochen, denke ich mal, unterschiedliche Qualitäten, nenne ich es mal. Das heißt nicht, dass es jetzt schlechter wird. Das heißt einfach nur, es wird vielleicht ein bisschen anders aussehen, ein bisschen anderes Environment sein. Und gut, Alex Rüssner wollte sich auch noch nicht so festlegen, welche Spiele jetzt immer gezeigt werden. Das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie die einzelnen Teams sich jetzt entwickeln. Und wenn man dann im Spieltag 3 oder 4 den ersten aus dem Süden, vielleicht sogar gegen den ersten aus dem Norden irgendwie hat, dann wird es wahrscheinlich dieses Spiel werden, damit man einfach auch so die Top-Mannschaften zeigen kann.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie natürlich den Fokus darauf nehmen, dass sie Heimspiele hier in Deutschland nehmen, weil natürlich die ganze Infrastruktur dahinter wahrscheinlich einfacher abzudecken ist, als nach Polen oder nach Spanien zu fliegen. Und ich glaube aber schon, also wenn man so sagen, meine Empfehlung wäre, versuchen, den Standard genau so zu lassen, weil was ja immer deutlich wird, das ist oder soll ja eine TV-Liga werden. Also natürlich soll das auch Zuschauer vor Ort begeistern, weil ohne Fans wissen wir alle, egal in welcher Sportart, ist es schwierig und macht es auch irgendwie keinen Spaß. Aber gerade mit den Expansionswünschen und Zukunftsvisionen ist das natürlich ganz stark auf TV und digital ausgerichtet. Insofern werden sie da wahrscheinlich weiterhin Gas geben.
Aber wir haben es nicht. Achso.
Nee, entschuldige, Elio, mach ruhig.
Ich sag mal so, aber an sich hatten sie ja immer angekündigt, dass die Spiele immer die sonntags um 15 Uhr sein werden, die RAN, glaube ich, zeigen wird im Free TV. Und der Spielplan steht ja hauptsächlich schon fest. Also für nächste Woche gibt es 2 Spiele in dem Timeslot, wo es wahrscheinlich auch schon feststeht, ob das Spiel aus Köln oder aus Stuttgart gezeigt wird. Meint ihr, die werden dann, so wie es die NFL zweimal mal macht, für die späteren Spieltage dann nochmal Spiele umswitchen? Einfach um vielleicht attraktivere Spieler in dem 15-Uhr-Slot zu haben. Ich stelle es mir halt ein bisschen schwierig vor, gerade mit den internationalen Teams, insbesondere wenn es um Barcelona geht, weil da hatten wir ja auch mitbekommen, ich habe es irgendwo in einem Podcast gehört jetzt diese Woche, dass die Stuttgart Search ein wenig Anreiseprobleme nach Barcelona hatten, weil die ersten 2 Flüge schon irgendwie gestrichen wurden aufgrund von mangelnden Auslastungen und sie jetzt irgendwie von Frankfurt fliegen mussten. Also es scheint ja leider aufgrund der Corona-Pandemie oder nachträglich immer noch nicht so leicht zu sein, momentan innerhalb Europas zu reisen und das vielleicht dann noch preisgünstig etc.
Das ist witzig, das hast du in der Footballerei gehört. Das hat nämlich Martin Hanselmann, der Headcoach von Stuttgart Search, erzählt. Da ging es auch so ein bisschen um die Anreise und da meinte er auch, Stand jetzt fliegen wir ab Frankfurt und haben wir doch noch gescherzt, ob er nicht vielleicht mit Rainbow Tours und mit dem Bus dann nach Barcelona fahren muss. Viele von uns sind früher ja mit dem Bus nach Spanien gefahren. Ich glaube einfach, ich sage das oft, dieser Jelko Karajcha war halt ProSieben-Chef und hat das DSF damals mit aufgebaut. Natürlich wird da stark ein Fokus drauf gelegt, dass wir da absolute Topspiele bekommen. Und wenn sich entwickeln sollte, dass Breslau und oder Barcelona Top-Teams sind, dann werden wir die, glaube ich, häufiger sehen. Weil letztlich geht es dem, so wie Caro auch sagte, irgendwie ums Produkt und um die größte sportliche Qualität, oder?
Dem würde ich widersprechen. Ich glaube, dass es ein deutscher Sender ist, der primär deutsche Vereine sehen, zeigen wird. Das ist der Grund, wieso die Barcelona-Heimspiele ja am Samstag und teilweise einen Tick später laufen, ist die Temperatur, die es da im Sommer gibt. Und ich glaube, dass wir am Ende sehr, sehr viele deutsche Spiele sehen werden. Also mein Tipp für die nächste Woche wäre auf jeden Fall Search gegen Galaxy, weil das auch ein innerdeutsches Spiel ist und natürlich für die deutschen Fans dann deutlich interessanter ist auf ProSieben.
Schon wieder Galaxy. Wir haben auch noch eine weitere Wortmeldung von euch, nämlich von einem Galaxy-Fan, habe ich gesehen. Mamich, moin. Wie hast du das Spiel erlebt? Hallo, bist du traurig? Bist du doll traurig?
Nein, gar nicht. Überraschenderweise, muss ich sagen, haben die Sea Devils ja dieses Last-Minute-Game-Winning-Field-Goal geschossen und damit sich verdient den Sieg eingefahren. Ich bin mit dem Ergebnis ganz und gar nicht enttäuscht. Es war versprochen spannend, was man ja aus der Historie auch so ein bisschen gehofft hatte, denke ich, weswegen man dieses Spiel als Eröffnungsspiel auch angesetzt hat für den Sender. Mir hat es gut gefallen. Am Ende sind vielleicht die Punkte ein bisschen mager ausgefallen. Da hätten vielleicht 10, 15 Punkte mehr fallen können auf den beiden Seiten, aber insgesamt war das in Ordnung. Enttäuscht hat am Ende vielleicht ein bisschen der Galaxy-Kicker, der zwei Extrapunkte und ein Field Goal verkackt hat. Entschuldigung. Aber das Ergebnis an sich ist völlig in Ordnung. Und es hat Spaß gemacht. Es war unterhaltsam. Die hohe Qualität, glaube ich, wie von euch auch schon gesagt wurde, trägt dazu bei, dass auch bei also die hohe technische Qualität der Übertragung mit Kameratechnik und Wiederholungen und ich weiß nicht was, Kamerafahrten. All das gesamte Paket trägt nach meiner Meinung dazu bei, viel mehr von dem Spiel zu sehen, auch viel mehr Details von dem Spiel zu sehen, auch durch die Kommentatoren begleitet, als man das eben bislang aus der GFL kennt. Und selbst wenn die sportliche Qualität nicht wesentlich über dem liegt, was man aus der GFL kannte, als dort auch gleichwertigere Teams stärker gegeneinander konkurriert haben, war es doch sichtbarer aus meinem Blickwinkel. Und deswegen muss ich sagen, das Spielergebnis, der Sieg für Hamburg ist in Ordnung. 2 Punkte Unterschied, 2 Sekunden vor Schluss. Was wünscht man sich denn mehr als so ein Spiel, als so ein Spielergebnis und so ein knappes, spannendes Spiel auf so einer Bühne? Und die Stimmung, das Ganze drumherum war klasse. Die Field-Promis oder die Spielfeldrand-Promis, die, weiß ich nicht, muss man vielleicht nicht unbedingt haben, also Olli Geissen oder hier der Frontmann von Revolverheld oder sowas. Das ist halt so ein bisschen Boulevardgeplänkel drumherum. Für den Sender vielleicht ganz schön, für den Sportfan jetzt nicht so wichtig. Aber vielleicht gehört er einfach dazu.
Das gehört auf jeden Fall dazu. Das war in der NFL Europe ja nicht anders und in der NFL ist es auch nicht anders. Also wenn man sozusagen aus deren Sicht es sieht, ist das ja auch immer mit dabei.
Ja, ich sag mal, also das ist so meine Wahrnehmung. Aber letzten Endes, es hat jetzt auch nicht gestört. Von daher, alles gut, alles schön.
Schön ausgedrückt.
Ihr habt vorhin gefragt, wie es wohl nächsten Sonntag aussehen wollte. Ich habe mir mal die RAN-Homepage aufgerufen und dort wird als Livestream, der parallel zur Max-Übertragung, die auch RAN läuft, im Moment noch ausgewiesen Centurions gegen Dragons. Ob das so bleiben wird, muss man jetzt mal abwarten.
Aber würde ja auch Sinn machen, Köln mal zu zeigen, Chris Esala als Running Back da zu zeigen, das kann gut sein. Vielen, vielen Dank für deinen Wortbeitrag, vielen, vielen Dank an euch alle, die da bisher mitmachen. Wir sind, ich habe gerade mal geguckt, über 100 gerade, die live dabei sind. Das ist ein neuer Rekord in Anführungszeichen für uns. Also wenn ihr uns später als Podcast hört und auch mal dabei sein wollt oder eine Meinung habt, was auch immer, also vielleicht auch hier unter denen, die jetzt gerade live zuhören, vielleicht gibt es auch tatsächlich jemanden, dem es
Kutsche, es tut mir leid, ich habe gerade aus Versehen alles stumm geschaltet. Du kannst jetzt wieder reden. Es wollte eigentlich ein Sprechwunsch hochkommen. Wenn der wegfällt, dann klickt man auf alle stumm schalten, habe ich gerade festgestellt.
Okay, wann hast du mich stumm geschaltet?
Mitten im Satz, also
fang gerne nochmal an. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr uns als Podcast hört, seid gern mal dabei. Sonntag 19 Uhr, nächsten Sonntag machen wir das vermutlich auch nochmal. Und dann beteiligt euch gerne. Das ist eine coole Sache. Ich hätte noch eine Frage an dich, Max, weil der Vorredner eben von der GFL gesprochen hat. So aus der Emotion heraus, was bedeutet denn dieser gelungene ELF-Start jetzt tatsächlich für die GFL, in der du ja mit dem Blut der Wildst lange zu Hause warst? Was meinst du?
Also ich denke mal, man muss so ein bisschen unterscheiden, wenn man so eine ELF-Liga sich anguckt und wie viel Geld da auch im Spiel ist und gerade was so Produktion angeht. Also mich würde wirklich interessieren, wenn ich mir so einen Spieltag von heute aus Hamburg angucke, was hat die Produktion an sich gekostet? Ja, also das geht ja dann schon in einen etwas höheren fünfstelligen Bereich. Keine Ahnung, das ist 20.000, 30.000 Euro sein. Das ist jetzt wirklich nur eine Zahl, die ich in den Raum schmeiße. Aber mit allem, was an Equipment gebraucht wird, was an Mitarbeitern, Kameraleuten, Regie und so weiter gebraucht wird, das ist natürlich ein riesiges Brett. Wir wissen auch, dass die GFL und vor allen Dingen auch die Vereine nicht über die finanziellen Mittel verfügen, um da sowas auch umzusetzen. Schön wäre es natürlich und toll, wir würden uns alle super freuen, wenn diese Qualität im Fernsehen so gut wie möglich ist, aber es ist natürlich ein ganz großer Kostenfaktor. Der Verband das auch über, keine Ahnung, 10, 12 oder sogar 14 Spieltage nicht stemmen kann, sollte, glaube ich, auch jedem so ein bisschen klar sein, dass das natürlich wahnsinnig hohe Kosten sind. Auf der anderen Seite würde ich mich natürlich tierisch freuen, wenn dann auch diese Topspiele, gerade wenn es dann auch in diese Playoffs geht, von der GFL dann auch irgendwie mit einer entsprechenden Qualität zu sehen sind. Momentan wird das so ein bisschen über die Vereine abgewickelt. Das, was man früher im Stream gesehen hat, sieht man jetzt im Fernsehen. Da gibt es Teams, die machen das ganz hervorragend. Also wenn ich ja nach Braunschweig gucke und nach Dresden gucke, die machen das wirklich sehr, sehr gut. Dann gibt es halt andere Vereine, die das nach ihren Möglichkeiten auch wirklich so gut wie möglich versuchen umzusetzen. Aber es ist halt einfach keine TV-Produktion, die jetzt vergleichbar ist. Insofern habe ich mich, also ich habe es ja selber jetzt bis jetzt auch nur im Stream gesehen. Also ich wollte mir nachher noch ein paar Bilder angucken von ProSiebenMax, aber das ist natürlich auch schön für den Football-Fan, wenn man dann natürlich diese Aufbereitung sieht, wenn man die Einblendungen sieht und so weiter. Das lässt das Football-Herz natürlich höher schlagen. Aber für die GFL bedeutet das auch, okay, wir müssen Wege finden, um diese Produktion, die individuellen Produktionen so gut wie möglich hinzubekommen, das jetzt nicht über den Verein abzuwickeln, ausschließlich, also der trägt natürlich seinen Teil dazu bei, aber im Großen und Ganzen kann es nur so eine Mischkalkulation sein, dass alle irgendwas in den Topf reinschmeißen, damit das Produkt am Ende des Tages damit rankommt, und da hat die ELF meiner Meinung nach sehr stark vorgelegt. Also das sieht richtig gut aus.
Ich finde es interessant, also das, was jetzt zu sehen ist und was sie bisher auf die Beine gestellt haben, lässt auf was Positives hoffen, mit dem kleinen Hintergedanken immer, wie lange reicht das Geld oder wie ist das mit dem Geld, in meinem Kopf jedenfalls. Wie du schon gesagt hast, Max, das ist alles unheimlich teuer. Im Augenblick sind pandemiebedingt, in Berlin waren es 400 Zuschauer, in Hamburg glaube ich über 1000, aber ja auch nicht viel mehr. Und da ist für mich die Frage, A, kommt die Liga mit ihrem Geld aus, und B, kommen dann auch die Franchises mit ihrem Geld aus, weil wir müssen ja auch immer noch sehen, es ist ja noch nicht absehbar, wie viele Zuschauer wirklich kommen, wenn du keine Pandemie mehr hast, und ob es dann einfach im Durchschnitt 1.000, 2.000 oder 3.000 sein werden oder dann doch noch nach oben geht und ob sie Sponsoren bekommen. Und also das ist ja so ein bisschen so, ja, die haben ja jetzt auch nicht nur den Plan für eine Saison, sondern für, ja, vielleicht perspektivisch 3 bis 5 Saisons. Und die Frage ist, wird das Geld am Ende reichen? Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, wo man dann sieht, in welche Richtung es gehen wird.
Ja, also ich habe ja auch die, ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, die Pressekonferenz gesehen hier in Hamburg, und Jacko Greitscher hat ja auch gesagt, was er im Prinzip vorhat. Und das sieht man ja jetzt auch, wo überall die ELF zu sehen ist. Und es geht am Ende des Tages immer um Reichweite. Und wenn du die entsprechende Reichweite hast, also er redete ja dann in einem Satz von 500 Millionen, die er erreichen will, in ganz Europa, dadurch, dass er halt in allen möglichen Plattformen, ob es jetzt Samsung TV ist, Modern Sports oder der Game Pass, was auch immer, dass du halt einfach eine riesige Menge an Menschen erreichst und dann natürlich über diese Reichweite auch entsprechende Sponsorenverträge abschließen kannst, die für, auch für richtig große Unternehmen sehr relevant sein können, weil momentan bewegt man sich halt immer noch in einem etwas abgesteckten Kosmos, aber wenn der halt aufbricht und man wirklich diese Zuschauerzahlen halt wirklich mitliefern kann, das ist das, was am Ende des Tages die großen Unternehmen natürlich am meisten interessiert. Ich denke mal, da kann Daniel mir zustimmen, wenn du mit den größten Unternehmen sprichst. Und das ist, glaube ich, dann am Ende des Tages der entscheidende Knackpunkt. Wenn das erreicht wird, dann hat die Liga eine sehr, sehr gute Chance, auch über viele Jahre sehr erfolgreich zu spielen und zu operieren.
Ich glaube, wenn man sich die Finanzierung der Liga anguckt, und ich hoffe, man kann mich jetzt gut hören, ist es sehr, sehr stark darum gehend, weitere Sponsoren zu finden. Die haben jetzt den ersten Sponsor mit Chio bekannt gegeben, haben dazu nochmal zwei, drei, meines Erachtens kleinere Sponsoren mit reingeholt. Aber klar, also dieses TV-Erlebnis, und es ist am Ende geht gar nicht um die Zuschaueranzahl, sondern eher die relevanten Zuschauer in den Werbezielgruppen, also 1949 ist so ein bisschen das, wo man immer drauf guckt, da zu gucken, wie denn die ELF performt, vielleicht nicht nur in der ersten Woche, sondern in den ersten 5, 6 Wochen, das wird unglaublich entscheidend sein, wie die Finanzierung für die nächsten 12 Monate dann aussieht. Also ich glaube, das wird wirklich spannend und da können sie jetzt riesige Schritte machen, wenn eben die Qualität, die Spannung, die interessanten Shows so weiter hergestellt werden, ist das für ProSieben Max unglaublich interessant und für die Liga am Ende überlebensnotwendig.
Ja, ich weiß nicht, ob Matthias Gindorf uns, du hörst ja noch zu, magst du vielleicht doch nochmal auf die Bühne kommen und uns ein bisschen aus Berlin erzählen? Mich würde da auch sehr stark interessieren, ich habe vorhin ein kleines Video oder Fotos von dir auf Twitter gesehen, wie das in dem Stadion aussah, wie es da aussah mit Werbebanden etc. Auf dem Foto waren ja eher abgedeckte Werbebanden aus dem Hertha-Stadion zu sehen. Das würde mich schon nochmal interessieren.
Vorher haben wir noch zwei Wortmeldungen. Detti ist auf der Bühne und Mike, ihr beiden seid dran.
Ja, soll ich zuerst sprechen?
Bitte.
Okay, ja, grüß an euch alle aus dem Saarland. Ich höre euch schon lange zu. Ganz toll, dass ihr das alles so aufzieht. Ich kann euch allen zustimmen. Ich war auch total positiv überrascht, vor allem von der Fernsehaufmachung, auch auf Modern Sports TV. Für so einen neuen Minisender haben die das schon ziemlich gut hinbekommen, würde ich sagen. Nur, es war jetzt alles positiv. Eine kleine negative Anmerkung hätte ich dann doch noch. Wie kann es denn sein, dass wenn ein Nico Backspin ein Master of Ceremony ist und heute die große Bühne da ist in Hamburg City, dass ein King Kutsche keinen Live-Auftritt hinlegt?
Ja, ich habe Nico das schon mitgeteilt. Aber das Schöne ist, heute war ja, ich kannte ihn nicht, aber jetzt kenne ich ihn. Pimpf hat den Halbzeit-Eck gemacht. Vielleicht kannst du mehr zu dem sagen, Daniel. Ich habe dann auch.
Ja, gut, hier kannst du nicht von dem die Butter vom Brot nehmen lassen.
Ja, aber das Witzige ist, ich habe so eine Instagram-Story irgendwie gemacht und habe ihn markiert und er hat mir mittlerweile, habe ich gerade gesehen, auch zurückgeschrieben, dass als nächstes sei ja jetzt erstmal ein Auftritt von ihm in der Footballerei dran.
Okay, alles klar.
Also mal sehen, was ich daraus
entwickle. Das organisieren wir sehr gerne, Kutsche. Also ich spiele mit Pimpf und das ist eine Backspin-Runde. Fantasy NBA, das ist gerade vorbei, das ist in den Playoff ist, aber der ist ein super angenehmer Typ, der Pimpf, super kommunikativ und kann eben auch ganz gut Musik machen, hat einen extra Song entwickelt für die Sitcom, in der Kasim größtenteils zu sehen war. Der Song heißt Young MVP, ich kann ihn empfehlen, läuft auf Spotify, Apple Musik und wo auch immer. Also das ist schon wirklich ein cooler Song.
Auch immer.
Ganz, ganz genau. Das ist bei der Sitcom von Kasim Edebali. Da war es eben sehr, sehr stark integriert. Und der Song ist so super. Ich hatte fast gehofft, das wird der Song für die ganze Liga. Das ist jetzt der Contra K geworden. Also da hat, muss man ehrlich sagen, er wirklich einen großen Hochkaräter rausgeholt, Nico. Und der ist, glaube ich, wirklich spannend. Der hat schon angekündigt, dass er zumindest eine Rolle einnehmen wird beim Bowl-Spiel, beim Championship Game. Im September, also das ist, glaube ich, echt eine Kooperation, von der beide Seiten sehr, sehr gut profitieren können. Ich glaube, die ELF noch mehr als Contra K. Unglaubliche Reichweite, unglaubliches Interesse, da wird es noch genug, wenn also das Stadion wirklich völlig aufgemacht wird, genug Fans kommen, die nur für die Halbzeitshow kommen, also da auch neue Fans zum Football holen. Ich glaube, das ist extrem spannend und genau die Rolle hat Nico da ja auch. Ich glaube, wir würden super gerne nochmal mit Nico sprechen, nimm Pimpf dann direkt mit, Kutsche, und können nochmal vielleicht in der Montagssendung oder eben hier auch nochmal mit ihm drüber reden. Der ist ja immer sehr offen, sehr interessiert und super interessant, welche Rolle er dann da einnimmt.
Ja, bleibt abzuwarten, ob Pimpf erst in der Footballerei auftaucht oder erst King Kutsche dann auftritt in der Halbzeitshow.
Aber das wird nicht passieren. Wir hatten das Thema auch heute, Kutsche. Ich hatte Nico kurz im Schwitzkasten, aber er hat sich nicht überreden lassen. Ne? Ich hätte dir das Mikrofon sofort gegeben, damit du da nochmal einen drauflegen kannst. Ne?
Naja, er hat den Song damals ja auch vernichtet.
Ich glaube, du bist ein bisschen zu ghetto für ihn. Ich glaube, das ist das Problem.
Ja. Das kriegt man nicht mehr raus aus mir.
Ja, King Kutsche ist krass.
Ja. Wollen wir einmal Detti jetzt nochmal reinholen, oder?
Ja, du kriegst King Kutsche aus dem Ghetto, aber das Ghetto nicht aus King Kutsche. Das ist glaube ich. Das ist das Fazit. Ich wäre dafür, dass Contra K und dieser Pimpf so ein Tribute-Album für King Kutsche machen. Ich glaube, das wird auch wahnsinnig gut ankommen, Kutsche.
Alle Songs von King Kutsche einmal auf einem Tribute-Album?
In verschiedenen Remixes. Da findest du bestimmt ein paar Produzenten und dann hast du schon 10 Versionen von dem Teil. Also,
zurück zum Football, bitte,
meine Herren. Das war noch nicht alles. Ja, zurück zum Football. Meine wichtigste Frage, weil ich kann eigentlich allen Vorrednern mich da nur anschließen. Ich war von der Präsentation gerade heute sehr begeistert. Ich hatte gestern einen ziemlichen Kaltstart nach dem Deutschlandspiel. Habe ich dann Dragons gegen Surge mich reingeschalten, zur Halbzeit ungefähr. Und habe dann festgestellt, dass kein Sprecher anwesend ist. Ich habe dann nachgelesen, dass das wohl aus technischen Gründen so war und keine Absicht. Aber irgendwie so in so einem kleinen Stadion, wo du ständig so gefühlt eine Sirene im Hintergrund hattest, immer, ich glaube, das sollte so quasi zur Unterstützung der Defense sein. Aber ich fand es ähnlich nervig wie diese Vuvuzelas damals in Südafrika. Aber ich fand die Stimmung in Spanien ziemlich geil, trotz fehlendem Kommentator. Und das Spiel war auch dementsprechend gut. Das hat das Ganze dann noch unterstützt. Das war meine größte Sorge, das habe ich vor Wochen ja schon gesagt, dass du Spiele hast, die zu einseitig sind. Ich weiß es nicht, wie es heute bei Leipzig gegen Berlin war, aber Breslau gegen Köln war ja auch zumindest sehr unterhaltsam, sagen wir es so. Also ich bin sehr begeistert vom Start. Ihr habt wahrscheinlich noch nicht über die Trikots gesprochen, da war ich auch sehr positiv überrascht, da habe ich auch Schlimmes befürchtet. Caro, wir hatten ja drüber gesprochen, dass die vielleicht alle so rumlaufen wie Handballteams mit 18 ja. Sponsoren. Das ist nicht der Fall.
Was ist denn dein Lieblingstrikot, Detti?
Wunderschön. Kann ich gar nicht sagen. Also Hamburg fand ich ziemlich geil. Dieses Blau hat mir gut gefallen. Köln fand ich auch gut. Man hat zwar die Spielernamen kaum lesen können, weil sie in schwarz gedruckt waren. Das war wieder nicht so toll. Und der größte Kritikpunkt, das habe ich gerade auch schon getwittert, ist natürlich, dass du keine Real-Time-Stats weder auf der Website noch dann bei der Übertragung hattest. Und bis ich rausgefunden habe, wer dieser Running Back der Centurions war, der wohl bei Michigan State 3 Jahre gespielt hat.
Ja, und dann London, bei Tennessee.
Der London, genau. Da sind knapp 20 Stunden vergangen, bis ich das irgendwo rausfinden konnte. Also das ist natürlich suboptimal. Und ich glaube, Isala ist mit Wadenkrämpfen rausgegangen und so kam dieser London erst auf den Platz. Und ich habe aber immer noch keine Info, ob der Omi heute einen Touchdown gemacht hat. Ich glaube aber schon, Kutsche, weißt du da mehr?
Ja.
Gute Überleitung. Matthias Kinder ist ja wieder da.
Genau, stimmt.
Ja, ich bin wieder da. Ich bin mittlerweile zu Hause angekommen, heil und gesund. Ja, Omi hat einen Touchdown gemacht. Ich habe ja mit ihm gesprochen. Das gibt es dann gleich im Anschluss. Caro hatte nach dem Stadion gefragt, gerade eben. Das war ja so, die Stadionfrage war ja hier in Berlin lange offen. Und erst am Freitag hat ja der Senat hier die Corona-Regeln gelockert, sodass 300 bis 400 Zuschauer ins Stadion konnten. Das musste natürlich alles sehr schnell umgesetzt werden. Und das hat leider auch zu ein paar Problemen geführt. Also der Getränkestand brach dann doch irgendwann zusammen und die Getränkeversorgung war zur Halbzeit etwas eingeschränkt. Aber sonst auf der Tribüne war alles Corona-konform abgesperrt und Plätze nummeriert, damit man sich nicht überall hinsetzt, sondern Abstand hält. Das war dann wirklich gut gelöst. Es war wirklich viel Security da, die dann da die Leute auch darauf hingewiesen haben, was sie denn machen dürfen und was nicht. Es war natürlich fürchterlich warm hier und auf diesem Platz im Olympiapark steht ja auch prall die Sonne drauf, sodass die meisten Zuschauer sich dann auch einen Platz unter dem Dach der Tribüne gesucht haben und nicht irgendwo drumherum um das Spielfeld standen. Und da war auch gut Stimmung, das muss ich schon sagen, weil das Spiel hat ja auch lang genug gedauert. Das habe ich ja vorhin kurz schon mal erwähnt. Das hat ja fast 4 Stunden gedauert insgesamt durch diese ganzen, ja, dieses Flackengewitter, was es gab während des Spiels. Aber insgesamt muss ich sagen, für die kurze Zeit, in der das alles umgesetzt werden musste, war das wirklich richtig gut gemacht.
Gab es denn auch Werbung irgendwo? Also Banden oder irgendwelche anderen Werbefelder zu sehen?
Also jedenfalls nicht. Also ich saß auf der Tribüne, die dem Fernsehbild gegenüber saß. Also quasi die Fernsehkamera hat auf mich gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob da vorne Werbung war, das habe ich nicht gesehen. Sonst war rundherum alles abgedeckt, was an Werbung da ist. Das ist natürlich das, was zur Hertha gehört wahrscheinlich oder zu den Hertha-Amateuren. Also irgendwann ist ein Spieler mal in die Bande gefallen und plötzlich war eine Krankenversicherung darunter zu sehen. Aber sonst waren da noch keine Sponsoren oder ähnliches präsent.
Ja, ich glaube, da muss Panda aber auch noch ein bisschen nachlegen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Spiel dann mal auf Pro7 Max so übertragen wird. Also das werden sie sich, glaube ich, nicht in dem Stadion unter den Bedingungen dann aussuchen, schätze ich.
Obwohl ich muss sagen, ich habe zwischendurch ein bisschen mal auf dem Livestream geguckt, wie das denn eigentlich so aussieht. Und die Tribüne und die Zuschauer, das war nicht ganz gut eingefangen, fand ich. Also alles, was hinter der Kamera ist, natürlich und links und rechts, ist schon ein bisschen, ja, Sportplatzcharakter natürlich, es bleibt ja nicht aus. Aber sonst so, das Bild war eigentlich gar nicht so klein, fand ich jedenfalls, so vom Eindruck, was ich auf dem Handy sehen konnte, so in der kurzen Zeit.
Aber ich finde die Dynamik irgendwie auch ganz interessant. Ich weiß noch, so vor ein paar Wochen haben wir alle eigentlich gesagt, Mensch, es ist Corona und ist so übers Bein gebrochen und wer weiß, wie das ist und wie die Lage Mitte Juni ist. Und jetzt hört man aus allen Stadien super Stimmung. Also der Zeitpunkt ist jetzt irgendwie doch ideal. Die Leute haben halt Bock, wieder rauszugehen. Die Leute haben Bock zu feiern. Die Leute haben Bock, in Gesellschaft unterhalten zu werden. Also ist dann so rückblickend irgendwie vielleicht doch genau der richtige Zeitpunkt gewesen.
Das hat man hier auch wirklich gesehen und ich habe ja im Anschluss auch mit ein paar Spielern gesprochen und die haben auch alle gesagt, das ist der Wahnsinn, endlich wieder vor richtigem Publikum zu spielen, die auch ein bisschen Lärm machen. Gut, der Trainer sagte, er hat sich darum nicht so viel kümmern können, weil das Spiel ja auch aus Berliner Sicht nicht so gut gelaufen ist. Aber die Spieler waren wirklich alle begeistert von Thunder oder auch die Japaner auf Seiten von Leipzig.
Es ist schon wieder 7:45. Wir machen bestimmt noch so eine Viertelstunde, aber ich glaube auch nicht viel länger. Deswegen nochmal der Aufruf an euch, wenn ihr noch eine Frage, eine Emotion, eine Beobachtung habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann meldet euch gern unten links auf Sprechwunsch. Schon mal vielen, vielen Dank an alle, die bisher mitgemacht haben. Und der nächste ist die Football-DNA. Moin.
Moin. Also ich muss erstmal sagen, dass mir insgesamt die Präsentation der ELF sehr, sehr gut gefallen hat. Also gerade das Modern Sports TV war ich sehr positiv überrascht. Und was mir aufgefallen ist und was mich interessieren würde, ist eure Meinung zum Game Pass. Ich meine, wir haben jetzt einen Game Pass, bei dem sich jetzt massiv beschwert wurde, dass es immer wieder zu Problemen gab von Verbindungen. Und eigentlich die Präsentation von RAN, 7 Max und Modern Sports TV bis jetzt richtig gut liefen und es ja eigentlich für uns Deutsche fast keinen Grund gibt, diesen Game Pass zu kaufen. Denkt ihr, dass die Liga sich irgendwie es noch schafft, diese 90 € zu rechtfertigen?
Das ist sicherlich eine gute Frage, die muss man vielleicht weiter verfolgen. Also ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass sie natürlich jetzt das erste Wochenende nutzen, viel mit Free-Content heiß machen und dann eventuell den Free-Content etwas runterschrauben. Also wenn das so weitergeht wie dieses Wochenende, würde ich jetzt aus meiner Sicht keine Handlung vornehmen, um einen Game Pass zu kaufen. Plus die Leute, die dann einen Game Pass gekauft haben, da muss man halt einfach mal gucken, dass die dann nicht unzufrieden sind, was ich ja verstehen könnte. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es eventuell demnächst nicht mehr so viel freien Content geben wird, wobei sie ja gesagt haben, dass sie immer ein Spiel auf Pro7 Max haben werden und im Livestream, glaube ich, auch noch eins. Aber so dieses Spielzusammenfassung und extra Content, da bin ich mal gespannt. Ja, werden die sich schon eine Strategie zurechtgelegt haben, da bin ich mir sicher.
Ich denke auch, dass ein Game Pass in dann in dem Moment Sinn macht, wenn wirklich exklusiver Inhalt dort stattfindet. Ne? Auf der einen Seite versuchst du natürlich Reichweite zu generieren und auf möglichst vielen Plattformen stattzufinden. Aber wenn die natürlich alle frei zugänglich sind, dann ist der Game Pass natürlich in Anführungsstrichen nicht so wichtig oder nicht mehr so, ein bisschen hinfällig, weil du halt wirklich im Prinzip fast alles gucken kannst. Aber was ich natürlich ganz interessant finde, du sagst, okay, das ist jetzt mein Team und egal, ob die jetzt irgendwo gezeigt werden, die will ich dann über den Player dann halt auch immer verfolgen und immer sehen können. Und das ist natürlich dann schon interessant, wenn das möglich ist. Aber es muss natürlich auch technisch wirklich funktionieren. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das auch richtiges Brett ist, das umzusetzen und dass es da natürlich am Anfang auch noch Probleme gibt. Am Ende des Tages funktioniert es meiner Meinung nach nur über wirklich exklusive Inhalte, vielleicht das ein oder andere exklusive Spiel, damit dann sagen kann, okay, von der Argumentation her, das kriegst du halt nirgendwo anders. Wenn alles irgendwie frei zugänglich ist, dann ist es durchaus schwierig, das zu rechtfertigen.
Vielen Dank.
Genau, ich glaube, wir haben jetzt insgesamt noch relativ viele Sprechwünsche. Ich würde einfach gerne mal anfangen. Kutsche, dann du gerne folgen. Also auch die jetzt schon Sprechwünsche gestellt haben, wir nehmen euch noch mit. Ich glaube, insgesamt kommen wir aber so langsam zum Ende. Von daher würden wir die jetzt noch eingestellt haben, noch mitnehmen. Und dann, endet das langsam und neue können wir leider nicht mehr annehmen. Aber ich glaube, da haben wir heute auch echt viel von euch gehört und das freut uns natürlich sehr. Angefangen bei 1 Herr Brummer. Stell dich doch mal ganz kurz vor, was für eine Frage, was hast du vielleicht uns zu sagen?
Ja, das ist der Angler aus Leidenschaft, genau. Auch hier nochmal ein Petri, er war schon auf der Bühne. Genau. Das ist nur eine Anschlussfrage.
Genau, nee, noch einmal zurück zum Game Pass gerade. Vor einigen Tagen war, ich weiß nicht, ob das ein Interview war oder ob ich das gelesen hatte, da sagte Esume, Game Pass soll primär dafür da sein, für den internationalen Zuschauer, dass die Leute, die zum Beispiel in Japan sitzen und Omi sehen wollen oder in Amerika sitzen und sich das angucken, gucken können und dass die Deutschen eigentlich quasi allen Content for free bekommen. Dafür ist ja dieses More Than Sports TV auch gegründet worden. Und wenn man auf die Homepage von der European League of Football geht, dann braucht man für manche Highlights muss man einen Account haben. Das wollte ich da noch eben zu beitragen.
Vielen Dank für die Info.
Genau, das ist ja dieser exklusive Content, ne? Also über den man das dann natürlich versucht umzusetzen. Das finde ich ganz interessant.
Aber es macht natürlich auch Sinn, das sozusagen den Game Pass dann international noch weiter auszuspielen.
Haben wir noch weitere Sprechwünsche, Daniel? Weil ich sehe niemand Neues auf der Bühne.
Auch teilweise wieder alte. Also ich würde einfach mal durchgehen. Krille, du hattest dich, glaube ich, nochmal gemeldet. Hast du was zu ergänzen?
Ja, ich habe noch mal was zu ergänzen. Hatte ich, glaube ich, vor 2-3 Wochen schon mal gemacht. Es wird ja dann doch auch immer viel verglichen hier, was denn die anderen Ligen so bieten. Also da kann ich ja mal als, ich nenne es mal TV-Tipp, dazugeben, nächste Woche Samstag um 18 Uhr bei Sport1 kommt, glaube ich, Braunschweig gegen Dresden aus Braunschweig. Also Braunschweig ist eine von der Truppen, die einen sehr, sehr guten Livestream haben und sowas. Und Braunschweig-Dresden wird ein Topspiel werden. Das kann man ruhig mal reingucken. Und was nächste Woche auch noch ist, es gibt tatsächlich ein Europapokalfinale. Die Swanko Raiders, heißen sie, glaube ich, spielen gegen Schwäbisch Hall. Bei den Swanko Raiders auf dem Stream. Ist ein Europapokalfinale.
Max, kannst du was zu sagen? Wer ist der Favorit?
Ich würde mich nicht trauen zu sagen, wer da der Favorit ist, weil da treffen zwei richtig starke Teams aufeinander. Ich habe Schwäbisch Hall dieses Jahr schon gesehen. Die sind wieder gewohnt stark, wobei Swanko Raiders aus Innsbruck sind auch eine wirklich starke Truppe sind. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Ich würde jetzt so vom Gefühl her ein bisschen mehr zu Schwäbisch Hall tendieren. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr guter Tipp, den wir bekommen haben, dass wir das unser. Was gibt es denn Schöneres für einen Football-Fan, wenn man sich dann auch noch entscheiden muss, welches Footballspiel man gucken möchte? Und ich stimme absolut zu, das Spiel oder die Produktion in Braunschweig ist wirklich sehr, sehr gut. Das habe ich jetzt auch schon im Stream gesehen und auch die letzten Jahre gesehen. Also die Produktion, die Qualität ist wirklich toll. Und das wird auch ein Kracher mit Braunschweig gegen Dresden. Absolut, bin ich voll bei dir.
Alles klar, danke.
Super, danke dir auch für die Programmhinweise. Also es gibt nicht nur die ELF, es gibt auch noch andere gute Sportübertragungen im Football. Vielleicht auch mal ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen. Den nächsten, den ich jetzt hier hoch oder den ich zu Wort kommen lassen wollen würde, ist Team Bartol. Moin.
Ja, moin erstmal. Hallo und schönen guten Abend. War ja heute gar nicht so einfach, in den Stream reinzukommen, wenn man dann vom Spiel dann gleich direkt nach Hause fährt. Das war sehr sportlich auf jeden Fall, aber hat noch alles geklappt. Ich hatte eigentlich nur eine Frage mal gehabt, wie es bei der Footballerei weitergeht beim Thema ELF. Habt ihr euch da irgendwie was überlegt oder wie habt ihr das in Zukunft euch gedacht?
Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage, auf die ich dir jetzt keine konkrete Antwort geben kann. Caro, das hatten wir einleitend gesagt, hatte eigentlich geplant, nach Hamburg zu kommen dieses Wochenende und wir waren für gestern Abend verabredet. Da hätten wir sicherlich drüber gesprochen, wie wir jetzt mit der ELF in dieser Runde weiter fortfahren. Das ist aber aus Gründen, hat das nicht stattgefunden. Morgen, das hatte Daniel ja schon gesagt, ist die ELF auch nochmal ein großes Thema in der Sendung. Volker Schenk ist auch dabei, den hatten wir für letzte Woche für Twitter schon angefragt, da konnte er nicht. Morgen kann er glücklicherweise. Ihr lobt den ja auch alle, also da das ist auf jeden Fall ein Programmtipp. Und dann schauen wir mal weiter. Also auch wir, ihr habt das ja alle live verfolgt, konnten lange nicht einschätzen, was da auf uns zukommt. Und jetzt war der erste Aufschlag auf jeden Fall gelungen. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ich versuche noch ein bisschen positiver noch einmal ganz kurz zu sagen, wir machen natürlich weiter. Also das Interesse, was hier da ist, das bestärkt uns sehr da drin. Es bringt uns, glaube ich, allen unglaublich viel Spaß, mit euch hier zu diskutieren. Ich finde die heutige Sendung echt nochmal herausragend in der Beteiligung und den Meinungen und den Sichtweisen hier zu hören. Wirklich freut mich sehr, dass ihr alle dabei seid. Und wir müssen für uns, glaube ich, erstmal überlegen, und da freuen wir uns auch auf Feedback von euch, in welche Richtung das geht. Wir werden wahrscheinlich nicht jedes einzelne Spiel haarklein analysieren, zu gucken, wer jetzt der beste Spieler war, sondern wir wollen natürlich allgemein über die Liga reden und dann zu überlegen, wie das dann ganz genau aussieht. Das müssen wir in den nächsten Wochen ausgestalten.
Ich wollte gerade sagen, die Frage zurückspielen an Team Bartol. Was würdet ihr euch oder was würdest du dir denn wünschen?
Ja, also ich finde ja auch immer eure Livestreams dann natürlich, ich sage jetzt mal, über YouTube natürlich total spannend, weil man natürlich immer nochmal so die Gesichter dann dazu hat. Also das würde ich auch mal spannend finden, so als Art Zoom-Meeting oder sowas, wäre ja vielleicht mal eine Überlegung mit verschiedenen Gästen. Da macht ihr ja schon mal viel und da fand ich auch zuletzt bei der Footballerei das klasse, dass da nochmal die ELF nochmal ein bisschen besprochen wurde. Also das fand ich hochinteressant und hoffe, dass vielleicht auch sowas da noch ein bisschen mehr kommt. Heute hat man den einen oder anderen ja im Stadion gesehen, getraut anzusprechen, habe ich mich da noch nicht, aber war auf jeden Fall ganz interessant, euch da nochmal live zu sehen.
Also uns kannst du immer ansprechen, da brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen. Also wir werden immer für einen Smalltalk da und immer für einen lockeren Spruch sowieso.
Ja, aber ich finde das ganz spannend. Also schreibt uns gern oder meldet euch auch jetzt gern nochmal, was ihr euch wünscht. Ich wäre da auch eher, ich glaube, Daniel hat das gesagt, jetzt nicht unbedingt das Team, das wir jetzt, so wie wir es in der NFL machen, auch groß sportlich tief einsteigen. Aber wer weiß, also wenn ihr sagt, doch, das interessiert uns, dann denken wir da sicherlich auch nochmal drüber nach. Aber für uns ist es ja auch jetzt irgendwie so ein wochenlanger Prozess gewesen und eine Dynamik mit dieser neuen Liga. Also so ganz genau wissen wir es halt noch nicht. Also ihr habt da auch wie immer in der Footballerei eine große Möglichkeit, Einfluss drauf zu nehmen. Danke dir. Christian, du hattest dich auch noch mal gemeldet.
Ja, genau, vielen Dank. Um da vielleicht kurz anzuschließen, also ich sehe es genauso, ich würde mich auch über weiteren ELF-Inhalt freuen. Auch in den beiden Formaten eigentlich, wie ihr sie derzeit schon habt, finde ich sehr, sehr gut. Also jetzt gerade sonntagabends, dieses Interaktive gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich bin jetzt zum Beispiel auch in 3 Wochen im Stadion Stuttgart Search gegen Leipzig Kings. Also wenn ihr da das Format noch habt, dann berichte ich da auch gerne mal aus Stuttgart, wie es lief. Und auch ansonsten so diese Formate mit den Gästen auch gerne aus der ELF, wie jetzt, ich weiß gar nicht, ob es letzten Montag war oder vorletzten, auch mit Martin Hanselmann, also fand ich echt super und gibt schöne Eindrücke. Kann ich euch also nur darin bestärken, damit weiterzumachen. Ansonsten wollte ich noch mal kurz darauf eingehen, weil es ja auch gerade Thema war. Ich habe ja einen Teampass. Und da vielleicht noch kurz meine Erfahrung. Gefühlt war das Bild bei mir zumindest mit meiner Peripherie wirklich nochmal einen dicken schärfer als bei More Than Sports TV. Also ich glaube, da haben sie eine höhere Auflösung eingespeist und man hat auch die Auswahl zwischen 2 Tonkanälen und dann zum Beispiel die erweiterten Highlights. Also es gibt ja diese 5-Minuten-Highlights, die auch auf YouTube hochgeladen werden. mit dem Team Pass oder dann eben Game Pass gibt es noch diese 15 Minuten Highlights, also ein bisschen diese ausführlicheren. Es soll ja noch teamspezifischen On-Demand-Content geben, da ist jetzt allerdings noch nichts vorhanden. Bin ich auch mal gespannt, was da noch kommt. Was ich ansonsten noch sagen wollte, beziehungsweise eine Anmerkung und eine Frage, weil Thema Finanzierung und Sponsoren auch schon aufgekommen ist, hier habe ich tatsächlich noch ein bisschen Fragezeichen oder auch Sorgen, weil wenn man sich jetzt die letzten Wochen anschaut, gerade die Hamburg Sea Devils haben hier ja schon Sponsoren präsentiert, heute auch wirklich auf dem Ärmel schon ein Patch gehabt, während andere Teams noch gar nichts gezeigt haben. Jetzt gibt's ja einen Salary Cap, ich glaube, man weiß gar nicht, wie groß er ist oder wie hoch. So ein bisschen die Sorge habe ich schon, dass da vielleicht doch die Schere mit der Zeit auseinandergeht. Aber ja, diese ganze Finanzierung, wie auch die Gelder im Hintergrund verteilt werden, das führt bei mir tatsächlich noch ein bisschen zu Fragezeichen. Wäre vielleicht für die Zukunft auch mal, wenn es da noch Infos gäbe, sicherlich ein interessantes Thema. Und ganz abschließend noch eine Frage, weil ja jetzt auch die Rückmeldung aus Berlin kam, dass da mit den Corona-Maßnahmen wirklich auch viel eingehalten wurde im Stadion und kontrolliert wurde. Wenn ich mir die Bilder aus Hamburg heute angesehen habe, da habe ich sehr, sehr viele Menschen ohne Maske gesehen, die sehr nah zusammensaßen. Könntet ihr da vielleicht mal berichten, ob es da denn auch solche Kontrollmaßnahmen gab oder ob das doch eher lockerer gehandhabt wurde?
Können wir gerne was zu sagen. Also insgesamt ist keiner ins Stadion gekommen, der nicht getestet, genesen oder schon zweimal geimpft wurde. Also das wurde wirklich bei jedem einzelnen Zuschauer am Eingang kontrolliert. Maske musste in den öffentlichen Bereichen getragen werden, wenn man sich bewegt hat. Sobald man sich hingesetzt hat, durfte man ohne Maske sitzen, vom Stadionsprecher mehrfach benannt, aber auch insgesamt überall stehend war es eben so, dass Leute aus einem Haushalt bzw. Lebenspartner zusammensitzen durften, also Familien im Prinzip, maximal 5 Leute zusammen, dann musste es einen Abstand von, ich weiß es nicht, 50 Zentimeter, 1 Meter geben bis zum nächsten Zuschauer. Das wurde mehr oder weniger eingehalten. Ich glaube, es ist schwer zu kontrollieren, was dann eben Lebenspartnerschaften oder gemeinsame Haushalte sind. Aber insgesamt wurde schon sehr stark darauf geachtet, wo es keine Maskenpflicht gab, war eben am Spielfeldrand. Sah man die Leute wirklich ohne Maske rumlaufen. Die werden auch alle getestet worden sein. Also insgesamt, ich glaube, zu den Inzidenzzahlen, die wir gerade haben, war das ein sehr, sehr ordentliches und für uns sehr, sehr auch frei erkennbares Hygienekonzept, was schon kontrolliert worden ist. Eigentlich an jedem Eingang alle 5 bis 6, 7 Meter stand irgendwie ein Security, der auch darauf hingewiesen hat, wenn die Maske nicht getragen worden ist. Also das war schon in Ordnung.
Also ich habe mich da auch immer sicher gefühlt, auch wenn es so wirkt und so war es in echt auch, dass man irgendwie dicht aneinander war, aber auch nicht so dicht. Also alle haben irgendwie, wir auch, einen Platz immer mindestens freigelassen. Aber das hatte schon richtige Sportkulissenatmosphäre. Also ich mag es halt in Stadien zu sein, ich mag es auch bei Konzerten zu sein, also irgendwie unter vielen Menschen zu sein. Und das, korrigiert mich Max und Daniel, war heute auf jeden Fall der Fall. Also es war ein Stadionerlebnis. Obwohl nur 1500 Leute da waren, was aber ja schon mal eine ganze Menge ist jetzt, und obwohl da 8000 Leute reinpassen. Also wenn das Ding mal voll ist, dann bringt das, glaube ich, echt Bock.
Also für Max und mich war das beide das, also das letzte Spiel, was wir zusammen gesehen haben, war auch das letzte Spiel, was wir für Corona gesehen haben. Das war der Pro Bowl in den USA mit dem NFL Flag Programm. Max, ich weiß, dass da auch eine merkwürdige Stimmung war, weil während des Spiels, beziehungsweise kurz vom Anfang, bekannt wurde, dass Kobe Bryant gestorben ist. Das war irgendwie merkwürdig, die Stimmung war komisch. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, die Stimmung heute fand ich ehrlich besser als da im Stadion im Pro Bowl. Da waren zwar deutlich mehr Leute da, aber es ging eben um nichts. Und heute hat man schon gemerkt, dass diese Mischung aus Vorfreude der Leute, Emotionen der Leute und dann eben, und das wurde heute schon gesagt, so ein bisschen die Hamburger Vorsicht am Anfang und das Fremdeln mit solchen Events immer wieder nachgelassen worden ist. Und die letzten 10, 15 Minuten des Spiels waren extrem gute Stimmung, viel Jubel, viel Klatschen, viel Leute, die auch auf die dann ein bisschen Ballermann-Musik reagiert haben. Die Musik ganz ohne Reaktion ist wirklich anstrengend. Wenn die Leute aber anfangen zu tanzen und zu stehen und mitzumachen, dann bringt das auch Spaß und man merkt eine Emotion und man merkt einfach in der Funken, der übergesprungen ist. Und das hatte ich wirklich am Ende das Gefühl, das hat wirklich Spaß gemacht. Wie fandest du es, Max?
Ich kann das nur unterschreiben, was du gesagt hast. Die Stimmung nahm am Ende richtig zu. Am Anfang war ich fand die Musik halt sehr, sehr laut. Ich rede ja auch immer ganz gerne ein bisschen über das Spiel, aber es war ja fast nicht möglich, dass wir uns irgendwie großartig also, unterhalten
Kutsche
konnten.
Kutsche konnte ich nicht mehr verstehen, du saß nee. Drei Plätze weiter. Ja. Wir konnten uns nicht mehr unterhalten, Max musste immer übersetzen, das war gar nicht
ich so war einfach. Ich habe immer so ein bisschen eine Post gemacht, genau. Nee, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, das gehört auch dazu zum Event. Es war jetzt nicht, dass die Leute alle auf den Stühlen getanzt haben, aber wie du gesagt hast, zum Ende des Spiels ist es so ein bisschen aufgebrochen, ja, hat man so gemerkt, die alle Menschen, die da waren, hatten auch schon die einzelnen wirklich guten Szenen auch mit entsprechenden Stimmungen untermalt. Aber am Ende ging das, glaube ich, nochmal richtig ab. Also da habe ich auch ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Das ist schon schönes Stadion-Feeling gewesen. Und das hat natürlich dann auch nochmal einen großen Unterschied gemacht, als das, was man dann im Fernsehen sieht, also diese Atmosphäre halt mitzubekommen und dann ein Spiel zu sehen, was in der letzten Sekunde entschieden wird, ja. Und was wir auch noch gesehen haben, die NADA war auch noch vor Ort. Die haben also sich vor zwei Spieler von jedem Team geschnappt, die dann auch noch entsprechend getestet worden sind. Also das scheint auch alles zu laufen. Das finde ich auch gut, dass sie das machen. Ist auch wichtig für die Liga und dass die sind auch an uns vorbei stolziert, als sie da in die Katakomben gegangen sind.
Wir können festhalten, Kasim Edebali hat einen Dopingtest gemacht nach dem Spiel. Das haben wir auf jeden Fall mitbekommen.
Wir wissen aber noch nicht, wie er ausgegangen ist.
Genau. Wir haben noch eine Person, Mike R. Du bist, warst vorhin auch schon dabei und bist
ja, genau.
jetzt, glaube ich, nochmal reingekommen. Hattest du auch noch eine Frage oder einen Kommentar?
Ja, eine kurze Frage oder ein Wunsch an euch alle. Daniel, du hast ja vor ein paar Minuten schon gesagt, es war heute eine tolle Show und wirklich rege Beteiligung, was ja wirklich ein tolles Zeichen ist für den ersten Spieltag. Nur, was wäre natürlich eine tolle Football-Show ohne schöne Power Rankings, way too early Power Rankings, vielleicht eine Bold Prediction von euch und natürlich auch ein Championship-Tipp. Da würde ich von euch dreien und von Detti, der hört ja auch noch zu, würde ich mir gerne mal ganz schnell vielleicht das noch wünschen zum Abschluss. Dankeschön.
Also wir haben auch schon drüber gesprochen. Also ich habe auch wieder einen hervorragenden Tipp heute abgegeben, der nicht aufgegangen ist. Das Orakel bin ich noch nicht. Aber ich glaube auch, dass die erste Woche, ja, da gab es einige Ergebnisse, die schon auch mit ziemlich vielen Punkten waren. Aber das ist noch, glaube ich, gar nicht so aussagekräftig. Also ich glaube, die besten Karten in den ersten Wochen haben tatsächlich die Sea Devils aus Hamburg, weil die haben nämlich in der nächsten Woche eine Bye Week. Da spielt dann nochmal am Sonntag Köln gegen Barcelona. Barcelona ist dann in Woche 3 deren Gegner. Und da haben die dann schon zwei Tapes gesehen, zwei Spiele gesehen und können sich darauf vorbereiten. Und der Coaching-Staff von Hamburg ist auch sehr, sehr gut und die werden sich da sehr intensiv mit auseinandersetzen. Ich glaube einfach, dass wir noch einige, in den nächsten Wochen wirklich noch einige Überraschungen sehen werden, weil jetzt, das hatten wir mit Martin Hanselmann auch, als wir ihn in der Sendung hatten, haben wir auch besprochen, jetzt fängt ja die eigentliche Arbeit der Trainer erst an. Jetzt hat man sich so ein bisschen vorbereitet, ein bisschen ins Blaue hinaus, aber dann geht's jetzt in den nächsten Wochen richtig zur Sache, weil jetzt müssen die Teams ihre Stärken weiter ausbauen, ihre Schwächen natürlich versuchen zu eliminieren und sich natürlich dem Gegner anpassen und zu gucken, was da auf sie zukommt. Und ich glaube, da ist Hamburg mit der Bye Week in der Woche 2 ziemlich gut aufgestellt. Dazu kommt, dass wir nächste Woche noch Breslau gegen Leipzig haben. Beide Teams haben ziemlich viele Punkte gemacht. Also die Panthers, Walker Panthers mit 55 Punkten, das lässt sich schon sehen auf jeden Fall. Die wirkten auch so vom Fluss in der Offense schon sehr, sehr souverän und gut eingespielt und spielen aber jetzt auch gegen die Leipzig Kings, die mit 37 Punkten sich auch überhaupt nicht verstecken müssen. Ich glaube, da war sogar noch ein Kick-Off-Return-Touchdown mit dabei. Aber trotzdem, das wird, glaube ich, auch ein ganz interessantes Spiel werden, wenn dann so zwei Offensivmaschinen aufeinandertreffen. Aber wie gesagt, also ich tue mich ziemlich schwer damit zu sagen, okay, das sind jetzt, also nach Woche 1, das sind jetzt die vier Teams, die in die Playoffs kommen und das Team wird sich am Ende durchsetzen, weil was in den nächsten Wochen passiert, wird sicherlich den einen oder anderen noch überraschen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Daniel?
Ich versuch's, ich glaube, man kann Max nicht viel widersprechen. Also erste Woche haben wir direkt gesagt, da geht es erstmal wirklich darum, irgendwie zu überleben und danach kann man sich auf Gegner vorbereiten. Ich glaube, dass wir heute gerade bei Frankfurt dann am Ende gesehen haben, dass Kondition noch ein wichtiger Thema ist, was sich über die Saison aber auch verändern wird. Und gerade wenn es dann ein bisschen kühler wird im September, glaube ich, dann ist das nicht mehr der große Faktor, der jetzt vielleicht heute bei 32 bis 35 Grad war. Ich finde, Hamburg sieht stark aus, Frankfurt sieht stark aus. Leipzig offensiv so stark, wie wir es irgendwie erwartet haben, mit dem X-League MVP Birdsong, mit Omi, mit relativ viel Wide Receivern. Ich fand Breslau wirklich positiv überraschend. Da muss man sehen, ob es am Gegner lag oder ob es dann wirklich am eigenen Spiel lag. Bin sehr gespannt, weil ich insgesamt Stuttgart gegen Barcelona wirklich spannend und interessant fand. Da glaube ich, wird man in den nächsten Tagen dann schon sehen, wie viel Halbwertszeit deren Leistung hat oder ob das wirklich nur zwei Teams waren, die auf ähnlichem Niveau sich getroffen haben. Das ist so das Gefühl, was ich gerade habe. Matthias, willst du weitermachen? Wenn Matthias nicht da ist, natürlich gerne an Detti.
Ja, also Bold Prediction ist es, glaube ich, nicht, weil für mich steht das Endspiel schon fest. Leipzig mit Yoshihito Omi gegen meinen zweiten Offensive MVP von den Hamburg Sea Devils, Adria Botello Moreno. Weil ich glaube, Hamburg hat, ja, und ich glaube, Hamburg hat offensiv einige Probleme, aber die Defense sieht echt brutal stark aus. Und sie haben halt einen Kicker. Also letztlich hat Frankfurt gegen Hamburg das Spiel heute dann doch wieder der Kicker entschieden. Und wenn du, und das war so ein bisschen GFL-mäßig halt wie in Frankfurt, einen Receiver hast, der die Kicks macht und einen Tight End, der die Punts machen muss, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Und da ist Hamburg den entscheidenden Schritt vorne, deswegen Leipzig gegen Hamburg. Mark my words, Hashtag.
Würde ich mich anschließen, würde ich sofort kaufen. Ich glaube auch, Leipzig wird eine gute Rolle spielen. Das ist ja immer noch die große Unbekannte. Also wir wissen ja alle sehr wenig über Leipzig. Und Hamburg mit Kasim und, so wie Detti sagt, mit einem funktionierenden Kicker, das ist schon echt ein Brett.
Kutsche, deine Werbung im Hintergrund spielt ja Richtung Birdsong an, oder? Man hört bei dir so ein bisschen im Garten immer die ganze Zeit die Vögel. Da machst du Leipzig-Werbung, oder?
Ich habe heute auch den Twitter-Account von den Leipzig Kings übernommen, weil da wurde auch Birdsong tatsächlich mit dem Omi-Touchdown in Verbindung gebracht. Und ich bin auch sehr gespannt, Matthias, was du mir da für einen Einspieler mitbringst. Kannst du den nicht einfach jetzt abspielen?
Ich glaube, das ist technisch ein bisschen schwierig. Ich müsste jetzt ein Video abspielen und gleichzeitig auf dem Handy bei Twitter hier mit euch sprechen.
Ist das das Video, was du mir geschickt hast, Matthias? Ich könnte es versuchen zumindest.
Ich habe es zweimal versucht, mit ihm was aufzunehmen und ich glaube, der entscheidende Punkt ist mir nicht ganz geglückt.
Okay, aber dann machen wir es nachher. Wir werden das auf jeden Fall, wenn es verwertbar ist, auf Twitter nachliefern. Das versprechen wir.
Okay. Also lasst uns mal zum Ende kommen. Es gibt, finde ich, so drei große Fakten. Fakt 1 ist, die ELF ist da und die ELF ist gut gestartet. Fakt 2 ist, ihr habt auch Bock, dass wir weiter über die ELF sprechen. Also ihr habt Einfluss darauf, in welcher Form und in welcher Intensität wir weiter über die ELF berichten. Schreibt uns da gern, gebt uns da Feedback. Und Fakt 3 ist, dieses Format hier, finde ich, macht wahnsinnig viel Spaß. Ihr habt euch so beteiligt wie sonst nie oder wie noch nie, weil auch noch nie so viele zugehört haben. Und es ist einfach super interessant, finde ich, 1:1 im Audio dann auch eure Meinung und eure Erfahrung und so weiter zu hören. Also nochmal der Aufruf an die Podcast-Hörer, wenn ihr dabei sein wollt, auch mal live oder euch ärgert, dass wir irgendwas nicht angesprochen haben, dann versucht es doch mal möglich zu machen. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank.
Ich würde Detti nochmal gerne bitten, für alle Podcast-Hörer, der Podcast, der nach diesem Podcast kommt, der aktuellere, ist dann der aus der Sendung, die wir im nächsten Tag aufnehmen. Detti, für alle, die jetzt dabei sind, was kann man morgen 19 Uhr bei der Footballerei erwarten?
Ja, ich hatte in den letzten Tagen Kontakt mit Volker Schenk, der ja heute das Auftaktspiel bei ProSiebenMax kommentiert hat. Und der hat mir heute zugesagt, dass er morgen zumindest für eine halbe Stunde dabei sein wird. Da freuen wir uns sehr darauf. Dann haben wir Stolle noch am Start, der ja auch eine langjährige Erfahrung aus der NFL Europe mitbringt. Dann ist unser Daniel natürlich dabei im Studio und wird bestimmt eine nette Sendung. Also schaltet ein, morgen 19 Uhr live auf YouTube unter Twitch.
Ja, dazu haben wir vielleicht noch Jo Ulrich, der entscheidet sich morgen, ob er dabei ist. Das wäre eben noch eine spannende Geschichte aus der anderen Richtung, Moderator und Kommentator aktuell in der GFL, aber sehr interessiert auch an der ELF. Und da bin ich sehr gespannt, der war ja auch hier schon mal dabei. Klare Worte, freie Schnauze, also sehr gut passend zur Footballerei. Dann haben wir wirklich eine spannende Runde. Dann, wenn es nicht weiteres gibt, genau.
Ja, Karos letzte Frage noch.
Ja, die Frage ist, an wen soll ich sie denn stellen?
Das musst du dir jetzt, da musst du dir jetzt jemanden aussuchen.
Ja, ich würde sagen, vielleicht an Detti. Detti, wen müssen wir auf jeden Fall hier nochmal zur ELF hören? Außer Umi.
Ich weiß, du arbeitest hart daran und Daniel auch, aber mich hat Adria Portello Moreno heute so überzeugt, das wäre der nächste Kandidat. Da bräuchten wir dann von Arminia Bielefeld allerdings einen spanischen Dolmetscher, aber ich glaube, das dürfte kein Problem sein.
Ja, zur Not habe ich sogar einen hier zu Hause sitzen.
Okay.
Ja, vielen Dank.
Danke Caro, danke Max, danke Detti, danke Krille und alle, die dabei waren. Großartig.
Hat mir auch sehr viel Spaß
schönen
gemacht.
Abend.
Vielen
schönen
Dank
Abend noch.
An alle.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Fußballerei.